C'est Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard qui score tout le temps.
Two Pigeons and the Puck Podcast, Jerks und Zens, wo man im Logo vielleicht auch erkennt.
Oder Meinung zu allem, ich glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research.
Guy und Guy halt, man kennt ihn nicht.
Das ist einfach das Spiel Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben. Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard
qui score tout le temps. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Pigeon et un Carlin. So, jetzt habe ich euch alle auf dem falschen Fuß verwischt. Herzlich willkommen bei der Episode 113. Mit mir ist wie jede Woche der Dave.
Hi zusammen.
Und wir haben noch einen Gast, der kommt gerade. Genau. Vorhin, wir stehen jetzt kurz vor den NHL Playoffs. Und genau. Wir möchten hier noch darauf hinweisen, wir haben ja unsere Bracket Challenge eröffnet.
So ist es. Und Bracket Challenge, die ist schon verlinkt in der letzten Episode. Aber mit uns natürlich auch noch mal drei. Wenn ihr das loset vor dem Samstag zu oben, bevor es in der NHL losgegangen ist, dann nachher habt ihr noch Zeit, eure Bracket einzureichen. Wie jedes Jahr, es gibt sensationelle Preise zu gewinnen. Ein Pigeon Cap und ein Mysterium Preis, den ich mal der Danilo weiss, der auch noch nicht in meinem Briefkasten ankommt. Es muss zuerst noch ankommen, aber ich verspreche es trotzdem in Pigeon-Manier wie immer jetzt schon, dass es das auch noch zu gewinnen gibt.
Wenn nicht gerade irgendeine Frachter irgendwo in der.
Hey, Evergreen ist einmal gestrandet, das zweite Mal, was ich jetzt nicht, das hat der Captain versprochen.
Gut.
Ja, sag, komm, wen haben wir noch am Start?
Genau, wir haben einen Gast hier, und zwar der Manuel, und am besten. Stellst du dich einfach gerade selber schnell vor?
Ja, salut miteinander. Ich bin der Manuel von Trash Talk. Wir sind auch, wie ihr, einer von diesen Podcasts, der auf Swiss Hockey News drauf ist und ein bisschen gestreamt wird. Und ich bin heute da von euch eingeladen worden, auf Basel zu kommen.
Ja.
Und mit euch zusammen da den Match zu schauen.
Hey, was für ein Event. Wir haben noch gar nicht gesagt, wieso überhaupt da im Hintergrund ein Riesenradau läuft. Wir sind in der St. Jakobs Arena. Und also wir haben nicht auf der Radio daheim laufen, das wäre uns zwar auch zu trauen, aber nein, wir sind in St. Jakobs Arena, in rund einer Stunde geht es los, Schweiz-Frankreich, der absolute Knüller von der WM-Vorbereitung. Und ja, wir haben gefunden, nehmen wir mal eine Episode auf vor dem Match und was besser als noch einen spannenden Gast dabei zu haben, der auch schon ein bisschen amigs herumlässt über Eishockey, oder?
Ja, also da finden wir immer etwas. Aber jetzt, ich habe vorher herausgefunden, ihr wisst gar nicht so recht, wo der Stefan und ich, also Trash Talk, wo wir die Heime sind. Und jetzt habe ich euch etwas mitgebracht. Es hat natürlich müssen Auto fahren, das ich euch mitgebracht habe. Das ist Schoki in Form vom Mieten.
Ah, der Mieten.
Der Mieten. Also, Stefan wohnt in Einsiedl, ich bin auch in Einsiedl.
Aha.
Und der Mieten ist genau zwischen unseren beiden Dörfern, wie wir jetzt wohnen. Also ich wohne jetzt im Talkessel, im Schweizkessel, und wenn ihr mal durch Zentralschweiz durchfahren, durchs Tessin, durch einen Ambri-Match oder einen Lugano-Match gehen schauen, dann kommen wir an dem Miet vorbei.
Geil.
Jetzt solltet ihr wissen, wo wir sind.
Danke.
Voilà. Merci vielmals.
Ich bin sogar mal auf dem Miet gesehen.
Ja, siehst du jetzt.
Ich hätte es nicht mehr zuordnen, wo das genau war, aber ich bin sogar schon mal da drauf gesehen. Sehr cool.
Ich war wahrscheinlich so pigeonhaft, dass ich dem sogar Miet und nicht Miet gesagt habe, von dem her.
Ich habe gerade vorhin eine Miete genannt. Gehabt,
ja.
Oder?
Ja, die einen sagen eine Miete, aber ich weiß nicht mal so richtig. Das Einzige, was ihr eigentlich noch wissen zu dem Mieten, ist, es gibt eine richtige und falsche Seite, wie man ihn anschauen kann. Mhm. Und das ist der grosse Battle zwischen der Region Einsiedeln und der Region Schweiz, Talkessel und so, welche Seite die richtig ist.
Okay.
Und ich zeige euch dann aber nach dem Match, wenn ihr müsst heben, dass es funktioniert, und dann übergebe ich gerne wieder zurück.
Das ist so ein bisschen wie bei uns, oder? So, je nachdem, welche Seite das man anschaut.
Ja, genau, die Jockey-Seite.
Ja, die Jockey-Seite, ja.
Genau, sehr gut. Hey, ich würde sagen, es ist zwar eine spezielle Location, ein spezieller Match und so weiter, unser Setting sehr ungewohnt. Und trotzdem braucht man da gewisse Konstanten, um uns irgendwie heben dran. Und wir starten, würde ich sagen, mit unseren Pigeons. Und weil ich weiss, wer der Danilo als Pigeon hat, viel mehr Konstanten geht eigentlich gar nicht.
Das ist wahr.
Danilo, wer ist deine Pigeon?
Genau, meine Pigeon ist natürlich unsere Silver Pigeon. Erst etwa das 10. Mal diese Saison gewählt worden, aber hat sich auch jedes Mal wieder verdient. Und es ist natürlich unser alter Jaromir Jagr, der jetzt gerade ein Goal geschossen hat, sein erstes Saisongoal in dem Abstiegsspiel mit seinem Ritteri Kladno. Und er hat mit diesem Goal, er ist mittlerweile 52 Jahre alt und ist damit zum ältesten Profi geworden, der ein Goal geschossen hat. Er hat überflügelt damit der Gordie Howe, der legendäre Gordie Howe, der
RIP 19, in Peace.
Ja, wo 1980 mit 52, auch 52, sein letztes Goal gemacht hat. Oder doch mit 52, ja. Er hat zwar noch, das habe ich glaube auch schon erwähnt, hat dann mit hat noch einen kurzen Einstand gegeben mit irgendwie 70 oder so bei den Detroit Vipers. Irgendwie 1997. Aber von dem her, aber kein Goal geschossen.
Aber er ist jetzt auf die Schlittschuhe gestanden gegen einen Abstieg oder so. Also es ist, sind noch bedeutende Spiele gesehen und so weiter. Also so viel Bläuschen, wenn ich immer mich nachlege. Er macht es trotzdem nicht nur fürs Marketing dort. Also er ist nicht nur für die Sponsorengelder zuständig. Er schießt doch auch noch in den Spielen, die noch wirklich gegen den Abstieg gehen, auch noch die Goal.
Ich habe vier Assists gemacht und im einen Spiel glaub, zwei davon. Und dort habe ich die Highlights, oder zumindest seine Highlights noch geschaut. Und er hat nicht einmal so, so unbehaglich, also, oder unbeweglich ausgesehen. Also, okay. Also rein von der Bewegung her hat er ausgesehen wie ein
Eishockey-Spieler.
Wie ein Eishockey-Spieler, nicht ein 52-Jähriger.
Sehr gut. Ich nehme unserem Gast seine Pitchen kurz, komme noch kurz zuvor, einfach weil meine namensmäßig so gut passt. Und zwar habe ich den Schweizer Jäger, den Ken Jäger. Ich habe gestern ein bisschen reingeschaut, Lausanne gegen ZSC. Wahnsinnig sympathisch, dass Lausanne das Spiel 2 gewonnen hat. Und ich muss sagen, die Linie vom Jäger und vom Boson und vom Raffel, Michael Raffel, den kennen sogar die NHL-Fans noch. Ich glaube, bei Felix vor allem. Die hat eigentlich wirklich sehr guten Eindruck gemacht. Es war cool zum Schauen allgemein. Also ich habe wirklich ein cooles Niveau gefunden. Für das, dass ich eigentlich wirklich wenig Schweizer Eishockey schaue, sonst, bisher einmal. Und nachdem ich MySports letzte zur Bad Pitching gemacht habe, muss ich sagen, jetzt jedes Finalspiel im Free-TV zu sehen. Ich weiß nicht, ob MySports das Kränzchen gehört oder ob man es denen muss winden und so weiter, aber wem auch immer verantwortlich ist, sehr eine gute Entscheidung und sicher ein guter Schritt für Schweizer Eishockey. Aber jetzt, nimmt mich natürlich Wunder, Good Pitchen oder Bad Pitchen vom Trash Talk Podcast?
Ja, genau. Ich habe natürlich mich bei einem Team bedient, das ich gut kenne. Wir sind ja grundsätzlich, oder ich bin primär im Schweizer Hockey unterwegs, verfolge natürlich auch sehr aufmerksam die NHL. Besonders durch Augen von einem Team, nämlich die Vancouver Canucks. Und jetzt habe ich immer lang hin und her studiert, nämlich jetzt einen Verteidiger oder einen Stürmer. Und ich habe mich jetzt für einen Spieler entschieden, der natürlich auch Connection hat zu dem Ort und zu der Location, wo wir heute haben, nämlich als Schweizer Nazi-Spieler. Aus Sicht von der Canucks hoffentlich nicht an dieser WM.
Ja.
Wäre von dem her auch noch nice, weil da würde vielleicht der Josi noch kommen. Es geht um den Pio Sutter, der diese Saison von den Detroit Red Wings zu den Vancouver Canucks gezügelt ist. Und man hat dann auch vom Vertrag her, das ist so ein 1,6 Millionen Vertrag, also man sagt, du bist eigentlich nicht extrem wertvoll. Aber wenn man sieht, in welcher Linie er spielt, mit JT Miller, mit Brock Boeser, dass er in allen Linien gespielt hat. Also er hat die Saison angefangen in einer dritten, vierten Linie, mit, wo sie noch ein bisschen auf der Suche waren, mit einem Garland zusammen und Beauvillier, bevor er getradet worden ist. Und nachher hat er sich immer weiter gezeigt und hat sich gezeigt, dass er wirklich das Swiss Army Knife ist und wie in jeder Linie zum Zug kommen. Und jetzt die letzten paar Spiele hat er immer in der ersten Linie gespielt mit diesen zwei Top-Cracks. Und vielleicht würde ich einfach ein Pitchen rausgeben. Für mich ist es dann gerade auch Pitchen of the Season quasi. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn.
Sehr gut. Wir haben leider noch keine Regeln dagegen gehabt. Von dem her müssen wir das fast zu lassen. Pitchen of the Season.
Ich mache es wie Vegas. Also ich bewege mich hart an der Grenze vom Erlaubten. Genau.
Ja, genau. Nur weil das Regelwerk es nicht verbietet. Genau. Also wir sind selber schuld. Wobei, wie gesagt, wenn man die Jäger 17 Mal wählen kann, dann haben wir auch den Pio Sutter, den Padre Pius, wie er auch schon genannt worden ist bei uns, zur Pitchen of the Season erküren. Genau. Du hast jetzt gerade schon kurz Dings angesprochen, Vegas. da bietet es sich eigentlich an, dass wir noch auf eine andere Expansion-Franchise zu schwätzen kommen. Wobei, es ist eigentlich... Ja, da, doch, ich glaube, es ist eigentlich eine Expansion, weil es ist jetzt fix, Utah kommt. Utah, Salt Lake City, was auch immer. Und es funktioniert so, dass Arizona eigentlich wieder deaktiviert wird und entsprechend Utah quasi einfach die Spieler und Staff vor allem, nicht ganz alle vielleicht, mal schauen, übernimmt und eigentlich so quasi wie seine Expansion mit einem fixen Kader schon startet. Und ja, wir haben das letzte Mal auch gefragt, was ihr für Team-Namensvorschläge habt. Ich kann hier kurz ein paar dazu erwähnen. Wir haben zum Beispiel die Utah Reactionaries oder die Utah Brine Shrimps, irgendwelche Shrimps. Es sind aber auch noch andere gekommen. Wir haben, was habe ich noch gehabt? Zum Beispiel die Utah Frostbite, Utah Peaks, Utah Thunder. Dann waren jetzt mal auf Dings.
Utah noch Horny Lynx.
Das habe ich den geilsten gefunden, muss ich ehrlich sagen. Die Utah Horny Lynx. Die spitze Lux. Mein passt, oder? Lux immer wie mehr Thema in der Schweiz. Wieso nicht Lux als macht dann noch ein bisschen Nashville-Konkurrenz, oder? So ein bisschen Predator und der Lynx und der Horny Lynx. Sehr gut. Die Utah Saints haben wir noch, die Utah Rock'n'Roll. Also es sind auch
wirklich Saltfish.
Saltfish, genau. Also es sind wirklich ein paar herrliche Teamnamen vorgekommen. Wahrscheinlich wird es irgendetwas Langweiliges. Irgendwie, ich weiß doch auch nicht. Die Utah Mormons von dir wären das selber auch nicht.
Nein.
Das habe ich mich noch gefragt, das habe ich natürlich gelost, die Folge. Da habe ich mich gefragt, wie würde das Logo aussehen?
Von wem?
Von den Utah Mormons.
Von den Mormons.
Also der nächste Auftrag an die Liste.
Ja, voilà. Schicken wir uns mal. Ein paar Designs.
Ich will mal ChatGPT führen, der Dali, und sind mal ein kreativ.
Genau, ganz genau. Ja. Es wird, ich habe jetzt heute auch noch gelesen, es ist nicht einmal so klar, dass die sofort werden den Namen irgendwie bekommen. Je nachdem wird man sich doch ein bisschen Zeit lassen. Gerade wenn man da an das Frauen-Eishockey denkt, PWHL, die diese Saison gelauncht hat und man zuerst kurz irgendwelche Schnellschussnamen mehr oder weniger rausgelassen hat und die dann zurückgezogen hat und sich das jetzt nochmal gut überlegt, finde ich eigentlich keinen so schlechten Approach. Ist ein bisschen scheiße für Merch, weil wenn du ein neues Stadion, sie spielen im Eis, ein Basketballstadion, aber ein neues Team und so, dann willst du natürlich gerne das Trikot haben und so. Weniger geil, wenn das nicht so gut geht, aber grundsätzlich schon gut, wenn man sich das ein bisschen überlegt, finde ich.
Also was man noch vielleicht muss sagen, die Arizona Coyotes, also die Coyotes-Franchise, wird eigentlich auf inaktiv gestellt.
Genau.
Die wird nicht komplett aufgelöst, sondern das ganze Business wird eigentlich einfach inaktiv. Das heisst, es bietet die Möglichkeit, dass die eigentlich weder von Arizona, wenn sie dort Ownership gefunden haben, die zahlt, dass die dort wieder reaktiviert werden. Das ist eigentlich die Möglichkeit. Mir kommt übrigens ein Beispiel in den Sinn aus der NBA. Und zwar, vielleicht mag sich da noch jemand erinnern, wo in New Orleans hat es mal einen rechten Hurricane gegeben.
Mhm.
Und dann sind die New Orleans Hornets, die damals noch dort gespielt haben, haben müssen zügeln und sind dann nach Oklahoma gegangen. Oder umgekehrt.
Oklahoma City Thunder sind die jetzt.
Genau.
Ja.
Und die sind dann nach Oklahoma gegangen, haben dann dort noch zuerst alte Namen gehabt. Eigentlich so einfach als wie ja, Notfall eingesprungen. New Orleans sind dann zurück. Und Oklahoma hat eigentlich den Standort dann wie nochmal bekommen. So,
okay.
Habe ich es in Erinnerung, genau. Aber dort ist einfach für, glaube ich, eine Saison oder so. Ist eigentlich ein Team neu mehr platziert worden.
Wäre das nicht auch jetzt bei der Arizona Coyotes Ziel, dass sie eigentlich nachher bei der nächsten Expansion auf 33, vielleicht idealerweise direkt auf 34 Teams,
das habe ich auch gedacht,
dass sie dann quasi das 33 oder das 34 dann quasi bekommen, oder?
Und was ich auch geil finde, sie haben vom bisherigen Besitzer, vom Morello, haben sie die Nase ziemlich gestrichen voll, habe ich das Gefühl. Sie haben auch gesagt, er hat jetzt recht, 5 Jahre lang die Franchise wieder zurückzuholen auf Arizona. Was aber, sie muss relativ fix fertig, schon fast das Stadion. Und ja, also ich glaube, die Chance ist sehr groß, dass sie ihm vielleicht auch irgendwie ein Weiterverkaufsrecht von der Franchise einbauen in den Deal, der jetzt gelaufen ist. Und dass nachher auch nicht unter Morello, sondern unter irgendjemand anderem nachher dann die Franchise wieder aktiviert wird in Arizona. Jemand, der Cash hat, wo, ja, weil ich glaube, von dem Morello ganze drum und dran, also was man so ein bisschen gehört hat, das war ein riesen Drama und da war die Liga nicht zufrieden, die anderen Owners sind nicht zufrieden. Viele von den Mitarbeitenden ist nicht immer alles sauber gelaufen und so. Also ich glaube, wenn man irgendwie eine Möglichkeit findet, um den halt geldmäßig einfach auszuzahlen und loszuwerden, dann wird man die Möglichkeit nehmen.
Ich sage ja, Austin Matthews tut irgendwie seine ganzen riesigen Einnahmen, die er in Toronto nimmt, tut er in eine Kryptowährung investieren.
Ganz bestimmt.
In die Pigeon Coins
vielleicht? In Pigeon Coins. Haben wir übrigens schon mal gehabt, ja. Also nicht, ja, die hat es schon gegeben. Wir haben dann einfach, ja, das ist ein kurzer Hut gesehen.
Lustiger aber.
Lustig gesehen, aber kurzer Hut. Das ist mir zu blöd geworden. Genau. Jo, so viel vielleicht gerade zum Expansion, wenn wir schon angeknüpft haben. Was wir vielleicht auch gerade anknüpfen können, ist, wenn wir unser Setting ansprechen. Ich hoffe, wir können uns halbwegs zuhören mit dem ganzen Trubel hinten dran. Und zwar ist hier ja WM-Vorbereitung. Und es fängt sich jetzt ein bisschen abzeichnen, mit wem das Schweizer Team kann rechnen und mit wem nicht. Was man rausgehört hat jetzt schon, Teams, die ihre Saison gestern oder vorgestern abgeschlossen haben, die haben dann immer so ihre Locker-Room-Clean-Out-Interviews, also quasi so die letzten Interviews, wo sie ihr Zeugs noch mitnehmen, bevor dann der Sommer anfängt. Und jetzt gerade zum Beispiel Nico Hischier hat eigentlich relativ fix verkündet, der kommt. Und auch beim Timo Meier und beim Jonas Siegenthaler ist man relativ sicher zuversichtlich, dass die Werte kommen, sofern es gesundheitlich irgendwie drin liegt. Beide haben in der letzten Zeit doch ein bisschen etwas verpasst. Meier hat nachher auch noch mit Verletzungen die Saison immer wieder mal unterbrochen und dann doch wieder gespielt. Jonas Siegenthaler hat einen üblen Check von unserer Bad Pitching ist er glaube ich nicht gesehen, aber so ein kleines das Thema im Podcast ist er schon gesehen, der Matt Rampy. Und ja, also sind dann auch noch andere. Ich verweise euch da auch sehr gerne an unsere kompetente Quellen, die quasi so ein bisschen mehr mit Fakten schafft als nur mit Behauptungen wie mir. Und zwar haben wir hier Adrian Bürgler von Watson, habe ich gerade heute noch seinen Artikel gelesen, der geht über die Saisons von allen Schweizer Spielern rein. Und kann ich nur empfehlen, wir haben es auch repostet auf Twitter und so weiter, aber die findet ihr auf Watson sehr lesenswert und eben durch deutlich mehr statistische Fakten und sonstige Beobachtungen gestützt als unsere Meinung, die wir da ein bisschen rauspauken.
Und sicher, der Trash Talk redet sicher auch noch ein bisschen darüber, oder?
Ja, sicher. Das ist bei uns immer ein grosses Thema. Die Schweizer Nazi, die Entwicklung von der Schweizer Nazi. Wir sind immer ein bisschen ansatzweise vielleicht ein bisschen lustig darüber, über das Produkt und die Entwicklung von dem Produkt. Und das Produkt ist auf dem richtigen Weg. Genau, aber das
aber
ist...
Swissness ist da.
Swissness, ah ja, ja. Solange das ist mega passt. Wichtig. Ja, ja, genau. Es wird Fondue gegessen auf der Bank, das ist wirklich... Swissness ist wirklich hoch im Kurs.
Sehr gut. Jo, also, was man vielleicht auch ein bisschen sagen muss, euer Podcast war bei uns auch schon mal ein Thema gewesen, vielleicht für die, die sich erinnern mögen, das war der, wo ich den Clip von Freddy gespielt habe und er sich sehr amüsiert darüber hat, dass irgendwie ein Garnet auf den letzten zwei Metern auf der Latz geht ist im Heimspiel von New Jersey. Bei euch steht vor allem die Schweizer Liga im Fokus, oder?
Richtig, genau.
Und macht ab und zu einen Abschweifer, eben entweder Richtung Nazi, wenn gerade etwas läuft, oder auch Richtung NHL. Genau, also auch sehr empfehlenswert, vor allem auch nachdem unser Vorgänger quasi, oder Vorgänger, ich meine, die haben auch sehr viel, fast mehr über die Schweizer Liga als über die NHL geredet, aber NHL versus NLA, nachdem das leider nicht weitergegangen ist. Genau. Ich weiss nicht, sonst, man hat noch nicht so viel gehört. Es fehlen noch ein paar Exit-Interviews von den Spielern. Also J.J. Moser bei Arizona könnte ich mir gut vorstellen, dass der kommt. Wobei, er ist ein Restricted Free Agent, heisst, das Team, also jetzt Utah, hat das Recht an ihm, wird nicht verlieren über den Sommer. Was aber Fakt ist, dass er noch keinen Vertrag hat. Sprich, wenn er jetzt irgendwie an die WM kommt oder an die WM-Vorbereitung und sich irgendwie Schien und Waden beibricht, dann wird das für ihn durchaus Konsequenzen haben.
Ich finde ja deine Notizen geil.
Wegen? Was habe ich geschrieben?
Janis Moser sucht neue Wohnung.
Ja. Ja, muss er ja. Aber ich habe gehört, die bekommen 25'000 Stutz auf die Hand, einfach zum quasi für die Umstände, weil sie halt zügeln. Und ich meine das jetzt eigentlich nicht einmal so, irgendwie so weiss ich, wie empört und so weiter. Ich finde, wenn du als Spieler, je nachdem, das haben wir das letzte Mal auch gesagt, wenn du als Spieler quasi freiwillig, je nachdem als Free Agent, bei einem Team unterschreibst, und dann wird das Team einfach transportiert, einfach nebeneinander stehen gesetzt. Ja, ich finde, da wäre das schon ein bisschen, ja, deine Rechte ist jetzt vielleicht übertrieben, aber irgendwie schon, wird das schon ein bisschen eingegriffen in deine Karriereplanung, die du eigentlich frei getroffen hast, oder nicht?
Ich finde, dort ist einfach, das sind Hockeyspieler, die wissen, auf was sie sich einlassen. Ja. Das ist, und ich habe dort nie ein schlechtes Gewissen,
wenn am NHL-Spieler, das klingt jetzt ein bisschen fies und ein bisschen hart, aber ich habe nie ein schlechtes Gewissen, wenn das passiert, weil du verdrückst keine Tränen, oder? Bei einem Busfahrer, wenn er am Sonntagabend noch seine Schicht fertig fahren muss und den Stadt- und Nachtbus in Luzern noch fahren muss, oder bei einem Arzt oder bei einem sonstigen Angestellten in einem Spital, wo auch ein 724-Betrieb sind, der verdrückt auch nie über einen Trainer. Oder? Und darum muss ich ganz ehrlich sein, mit den NHL-Spielern nicht ein mega, mega Mitleid. Mir tut es mehr leid für all die Fans aus dem März von Arizona, oder? Was jetzt, wo dort die Saisonkarte gekauft haben, sich voll eingeschossen auf das Team und trotzdem in dieser, was ist, College Arena? In dieser College Arena trotzdem eine coole Stimmung gemacht haben. Für die hat es mir massiv mehr leid. Und mit 25.000 in der Schweiz kommst du nicht wahnsinnig weit. Aber ich glaube, in Utah kommst du mit 25, das ist sicher schon mal ein guter Start in die richtige Richtung.
Ja, haben wir für Zügelkosten.
Ja,
das mal so.
Ja, genau. Das finde ich, also das ist eh bei diesem Franchise-Modell, finde ich das sehr hart immer für die Fanbase. Ich meine, also im europäischen Modell, dann geht vielleicht der Club Konkurs, aber dann startet er halt einfach in der Amateurliga, weil irgendein Stammverein ist noch rum und eigentlich hast du die Vereine noch. Also, aber halt in diesem System, ja, ist dann halt einfach die ganzen Vereine, wo du als Fan, je nachdem wie man das lebt, aber sehr viel reingehst, ist dann einfach weg.
Absolut, ja.
Ha, jetzt ist es leicht angegangen.
Ja, jetzt ist es leicht angegangen.
Jetzt geht es dann gleich los mit dem Warm-up. Ich finde es sehr spannend, so ein Switch zwischen, wir sind einen Podcast aufnehmen und jetzt läuft dann noch die Schweizer Nazi gerade auf Seis und ein bisschen eindöckeln. Schweizer Nazi, sonst noch Kandidaten. Wir haben den Philipp Kurachev, knapp nicht in Playoffs gekommen, zweitletzter von der Liga geworden. Er hat eine gute Saison gespielt, hat viel Zeit neben Connor Bedard spielen. Das hat sicher nicht geschadet, seine Zahlen, seine Stats. Mhm. Trotzdem, das musst du zuerst auch noch anbringen. Und ich glaube, der Philipp Kurachev, das ist wirklich einer. Ich weiss nicht, ob er genug gut ist, um viel allein zu reissen. Aber er ist sicher genug gut, um mitmachen können, wenn ein anderer zieht. Und das ist schon, da braucht schon wahnsinnig viel. Also, ich denke jetzt mal an andere Schweizer Spieler, die wir schon in der NHL gesehen haben. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Pio Suter. Der hat viele Qualitäten selber, auch defensiv zum Beispiel. Aber ich weiss jetzt nicht, ob der neben Connor Bedard wird funktionieren, weil der hat einfach, der hat andere Skills. Wobei, ja gut, ich weiss auch nicht. In der Schweizer Liga hat er auch gedacht, bei einem Laufmeter, glaube ich. Von dem her, ja. Aber auf jeden Fall auch eine sehr starke Saison vom Kurachev. Akira Schmid. Auch eine spannende Personalie, finde ich. Er hat jetzt zuletzt in der AHL gespielt für Utica. Utica hat noch zwei Matches, meinte ich, oder noch einen. Sind aber noch auf andere Teams auch angewiesen, damit es länger für die Playoffs. Sprich, es sieht nicht nach Playoffs aus für Akira Schmid. Ich weiss nicht, du hast die Schweizer Nazi vielleicht mehr in letzter Zeit verfolgt. Ich glaube, ein wahnsinniger Überschuss an Goalies und an guten Goalie-Performances haben wir jetzt gerade nicht, oder?
Ja, wir haben ja der Akira Schmid, glaube ich nicht, dass sie ihn wirklich auf dem Plan haben, zum holen.
Ja.
So wie man den Fischer kennt, die letzten paar Jahre hat er eigentlich immer mindestens Giannoni und Berra mitgenommen und dann tendenziell noch einen dritten Goalie, der auch schon, sage jetzt mal, ein gutes Alter hat. Ein Ashley mal dabei gehabt, zum Beispiel schon an anderen WM. Und auch dieses Jahr erwartet man eigentlich eher wieder das Duo Berra-Giannoni und als Dritter dann vielleicht einer von diesen Young Guns, wo zum Beispiel eben ein Connor Hughes, der jetzt bei Lausanne top spielt. Und dann hofft man auch, dass der dann auch eine Spielzeit bekommt. Das sind gerade die Schweizer Nazis, sind gerade aufs Feld gekommen. So, wie hast du gesagt, eintöckeln.
Ein bisschen Kapseln.
Es ist aber noch eine spannende Personalie bei der Goalie wäre noch der Joey Dacor.
Ja.
Wo ich gar nicht
hat uns gesagt, ja. Also es ist auch ein Kommentar, den wir bekommen haben, Messi für den, falls es stimmt, und sonst Fake News, wo wir nicht von uns stammen. Scheint, müsse der Dacor zuerst, bevor er für die Schweizer Nazi spielen darf, noch irgendwie zwei Jahre in der Schweizer Liga spielen oder so. Keine Ahnung, ob das stimmt. Jemand hat das geschrieben, ich glaube das jetzt auch pauschal.
Ja, das könnte ich mir jetzt gut vorstellen.
Zu wenig Swissness, meinst du?
Ja, genau. Voilà. Da muss zuerst noch seine Käseresistenz beweisen. Und, genau.
Aber das wird, also so eine Personalie würde das ganze Karussell recht durcheinander rühren, wenn auf einmal so jemand, oder? Er ist ja bei Seattle Ja. Und jetzt habe ich gerade Seattle nicht ganz auf dem Radar, wo sie waren im ganzen Playoff-Race. Sie sind auch...
Sie sind draussen. Also sie haben es nicht geschafft.
Ja, okay.
Aber ich gehe gerade recherchieren, wo sie abgeschlossen haben. Sonst bei den Standings.
Scheiße. Es sind so gerade ein bisschen sehr laut. Ja. Also Seattle jetzt relativ... Ja, es ist schon länger klar gewesen, glaube ich.
Ja.
Nein, aber sicher spannend. Joey D'Accord, ich habe auch einen Link geschickt bekommen von einem SRF-Interview nach der letzten Episode, wo wir über ihn geredet haben. Und also es ist wirklich sehr spannend. Er kann gut Schweizerdeutsch. Das hätte ich ihm nicht gegeben. Also die Swissness, die hat er auf jeden Fall. er redet hier und du merkst, dass er jetzt nicht den ganzen Tag im Schweizerdeutsch redet, aber ich finde es immer beeindruckend, wenn jemand nicht so gut Deutsch kann, aber wenn er dann Deutsch redet, Schweizerdeutsch redet.
Ja, das ist gut.
Und, ja.
Genau. Übrigens, Seattle Kraken sind also ziemlich weit weg vom Wildcard-Spot gesehen. 81 Punkte haben sie am Schluss gehabt und
was hat's
98 hat es
gebraucht. Ja, okay.
Ja.
Jo. Nein, das ist nicht allzu knapp in dem Fall, aber jo. Gerade schnell schauen, haben wir sonst noch jemanden auf der Liste gehabt? Nein, also aus meiner Sicht, das sind so ein bisschen die Kandidaten, die die Schweizer Nazi für die WM noch aus der Rennstelle könnten erwarten. Eben, Akira Schmidt in dem Fall eher weniger. Ihm würde es vielleicht sogar noch gut tun. Es war keine einfache Saison für ihn. Er hat ein bisschen NHL gesehen. Bei New Jersey allgemein hat kein Goalie irgendetwas gehabt. Von dem her, ja, schwierig gewesen. Und, ja. Aber es sind ja die letzten paar Wochen, muss man schon fast sagen, in der NHL, sind Praxis wirklich nicht nur vom Playoff-Rennen, sondern auch von eigentlich drei Leuten, die ein bisschen wirklich hohe Zahlen Rekord gejagt haben. Zwei, die 100 Assists haben wollen holen. Spoiler, beide haben es geschafft. Und einer, der wollte 70 Gramm schiessen. Spoiler, der, der bei den Leafs spielt, der hat es nicht geschafft. als Sens-Fan haben wir das natürlich mäßig leid, wobei, wie gesagt, also so ein individueller Rekord, ich hätte es jetzt schon auch geil gefunden, muss ich sagen. Aber naja.
Ist schon bitter, von man weiss bei ihm, er hat erst, glaube ich, auch schon ein Interview gegeben, wenn er irgendwie so bei 49 Goal war oder so 59, dass er gesagt hat, ja, es nervt dann schon, wenn er nicht die runde Zahl erreicht. Und er ist jetzt bei 69 gelandet.
Jo.
Nice.
ja. ich weiss nicht, was denkst du? Beeinflusst das ein Spiel? Beeinflusst das jetzt eine Mannschaft? Oder? Weil die letzten Match hat man das Gefühl gehabt, also nein, das haben wir eigentlich auch gesehen, er hat sehr viel Pech gehabt jetzt. Auch im letzten Match hat er irgendwie, was ist es, gegen Tampa, die haben noch irgendwie den Ersatzgoalie drin gehabt, Matt Tompkins. Hat er irgendwie zwei oder einen an die Latte, 10 Abschlüsse gehabt und so weiter. Also ja, unglaublich gesucht. Das hat jetzt nicht gelangt. Scheißegal für Playoffs. Oder denkst du, das hat doch irgendeinen Einfluss irgendwo?
Also, was ich spannend finde, bei Ovechkin gibt es ja auch so eine ähnliche Story. Ich weiß gar nicht, welche Stats das bei ihm war. Dass es wirklich einfach nur darum gegangen ist, einen Rekord reinzuholen. Also jetzt muss ich vielleicht schon vorhin hier. Also bei Ovechkin ist auch so etwas
also,
im Raum gestanden.
Ja, allgemein, after ja. The All-Time-Scoring-Record.
Ja, genau.
Record.
Und ich finde es schon noch verrückt, wie von dem Hierarchiesystem in einer NHL-Mannschaft, wie sehr dass man darauf fixiert ist, als so Spieler das dann auch zu ermöglichen, dass sie ihre Rekorde machen können. Weil schlussendlich müsste ich ja sagen, die Entwicklung des Teams steht im Vordergrund. Oder? Ich meine, genauso wie sie in den letzten zwei Spielen die Linie durchrühren und nicht mehr alle bringen. Also jetzt Canucks gegen Winnipeg mit sechs Healthy Scratches gespielt, also mit sechs Stammspielern, die nicht dabei sind. Und dass man das dann dem so unterordnet, Finde ich recht speziell.
Aber denkst du, was würdest du sagen, ist der Effekt von dem, dass du auch etwas riskierst, eine Verletzung riskierst, dass du sagst, hey, wir tun den sportlichen, vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad sportlichen Erfolg von der Mannschaft einem eigenen, einem individuellen Rekord unterordnen? Oder denkst du, die Mannschaft ist dann eher auf der Seite des Spielers und sagt, hey, Junge, 70 Goal, das hat irgendwie seit dem Juni niemand mehr geschafft. Es kann jetzt auch nicht sein, dass wir das nicht machen.
Ich glaube, es ist fast noch wichtiger für die Fanbase als für die anderen Mitspieler. Oder? Ich meine, wenn wir jetzt einen Luke Shen anschauen bei Nashville, also so quasi der Sidekick, wenn es darum geht, einen Stanley Cup zu gewinnen, ist für so jemanden bedeutet das wahrscheinlich nicht so viel. Er wird sich sagen, ja, ich bin eigentlich wieder rumgetradet. für mich, ob der jetzt 70 hat, während ich auf dem Eis gestanden bin oder nicht, spielt nicht so eine grosse Rolle. Aber ich glaube, für die Fanbase ist es schon noch so kleine Rekord, so kleine Titelgewinn, ist das fast mehr wert als für die Mannschaft und Mitspieler selber. Ich finde auch, es ist irgendwo durch ein Risiko, dass man den Nazi auf die Karte setzt und Spieler dann forciert und gewisse Linien forciert und alles. Aber ja.
Also ich glaube, so das Business ist sicher interessiert daran. Also die Business-Seite ist sicher gross interessiert daran. Gerade bei Washington zum Beispiel, wo eher tendenziell auf dem absteigenden Ast ist, was so eben das Fenster wird jetzt einmal zugehen. Von dem her, dort setzen sie alles auf die Karte und ich glaube, das wissen auch alle Spieler.
Aber das kannst du nicht vergleichen, das ist etwas anderes als
genau, oder? Das ist eine ganz andere Situation wie jetzt in Toronto, würde ich sagen. Oder? In Toronto, glaube ich, die sind vielleicht auch schon qualifiziert, relativ lang klar gewesen, dass sie in die Playoffs kommen. Und dann ist es vielleicht wie für die letzten Spiele trotzdem noch so eine extra Motivation. Hey,
ja, und gleichzeitig hast du andere Ziele. Ich meine, Washington hat es jetzt irgendwie in die Playoffs geschafft. Hat irgendwie niemand auf dem Schirm gehabt, hat niemand gedacht. Aber die Leafs, die haben nicht den Anspruch, in die Playoffs zu kommen. Die Leafs, die müssen jetzt 2-3 Runden einmal gewinnen. Die haben jetzt ihr Prime-Fenster, um Erfolg haben mit dieser Mannschaft, um mal wirklich für den Standing zu pushen. Und ich meine, ich hätte das Gleiche gemacht. Ich hätte Nello spielen, muss ich ehrlich sagen. Aber gleichzeitig, wenn er sich jetzt irgendwie das Handgelenk gebrochen hat, leckt du mir. Und ich meine, er hat es jetzt auch nicht geschafft. Ich bin nicht sicher, ob da jetzt irgendein positiver Effekt rauskommt. Er hat es jetzt nicht geschafft. Ich kann euch so viel verraten. In meiner Bracket Leafs gehen raus gegen Boston. Also von dem her, ich habe das Gefühl, ja.
Also du wirst sagen, Maple Leafs haben ein grösseres Problem als ein Punktrekord, sondern sie müssen jetzt mal die zweite Runde schaffen. Sie haben letztes Jahr die erste Runde endlich mal geschafft. Die müssen sich auf andere Sachen fokussieren als das.
Ja. Und ich bin nicht sicher, ob du das unterstreichst, indem dass du die Spiel quasi jetzt noch auf Matthews mehr oder weniger ausleihst und als Trainer nachher zu ihm hingehst und sagst, hey, ja, das nächste Jahr dann und keine Ahnung was. Ich meine, ja, die Sachen passieren automatisch in einer Mannschaft. Das ist auch komisch, wenn du es ignorieren würdest. Aber irgendwo musst du auch sagen, hey Jungs, im Fall, wir spielen irgendwie etwa 3-4 Saisons, wo wirklich dir alle in der Prime sind. William Nylander, Austin Matthews, Mitch Marner, Morgan Riley. Das sind nicht 10 Jahre, wo dir alle da sind und wo dir alle in eurer Prime sind. Und wir können es uns schlicht nicht leisten, jetzt den Fokus auf irgendwelche anderen Sachen zu legen. Und mich würde es wirklich nicht wundern, wenn sie jetzt gegen Boston einfach mal drunter kommen.
Wie ist es eigentlich letztes Jahr? Mag sich da noch jemand erinnern? Sind sie letztes Jahr gegen Boston? Also ich habe das Gefühl...
Boston ist gegen Florida.
Ja. Boston ist gegen Florida rausgefallen. Die Leafs haben Tampa geschlagen in der ersten Runde und ist dann gegen Florida in 5-6 Spielen rausgefallen. Also gegen Florida hat die Leafs dann recht alt ausgesehen und gegen Tampa haben sie gewonnen gehabt.
Okay.
Genau.
Habt ihr das recherchiert oder wüsstet ihr das einfach noch?
Das habe ich noch gewusst.
Das habe ich auch noch gewusst. Okay.
Ja, ich habe es auch noch gewusst.
Sehr gut. Ja, wenn wir schon zu den Playoffs-Duells kommen, wir starten gerade im Osten, Leafs Boston. Boston hat alle 4 Spiele in der Regular Season gewonnen. Das spricht jetzt nicht gerade wahnsinnig für die Leafs, ob man da alles will reinterpretieren ab dem, ist die andere Frage. Ich weiss nicht, wir können uns so ein bisschen pflücken, über welche Serie und über was dass wir reden wollen. Was ist so ein bisschen euches, was ist eure Einstellung zu dieser Serie? Auf was freut ihr euch? Findet ihr das ein geiles Duell? Die Leafs haben das letzte Mal 1959 Boston geschlagen in den Playoffs, das habe ich gehört. Wiederum, auch, ich verlasse mich hier absolut auf Sekundärliteratur, respektive Sekundär-Podcast-Hörung. von dem her, ja, 1959, ich weiss nicht, 2024, mich klingt das nicht nach einem Jahr, wo Boston gegen die Leafs verliert in den Playoffs, aber wie seht ihr das?
Hey, ich finde es sehr, also erstens mal ein sehr geiles Duell. Ich glaube, es ist viel Traumata dort drinnen. und ich habe das Gefühl, wir werden hier. Ja, ich meine, Boston habe ich eigentlich auf diese Saison ja schon mehr oder weniger recht abgeschrieben gehabt. Und dann ist die Saison gestartet. Und
stimmt, ich meine, es ist Jahr 1 nach Bergeron Creation.
Genau. Und ich meine, da sind wir ja Anfang der Saison und alle denken, oh, da bricht ja alles weg und dann hat die Saison angefangen. Das ist einfach, der Truck ist einfach weitergerollt. Und von dem her wird es sicher keine einfache Aufgabe für Toronto. Ich sehe Toronto trotzdem leicht ahead.
Sicher?
Ja.
Okay.
Ich werde in den gleichen Kerber schlagen wie der Danilo, nämlich dass Boston eigentlich jetzt das Jahr wieder mit 109 Punkten die Saison beendet, auf dem zweiten Platz in der Atlantic. Und dass das ihnen vorher niemand zugetraut hat. Und ich finde einfach, dass die Leafs einfach so ein Front- und Top-Heavy-Team sind, dass es, wenn es denen. Vielleicht der Link jetzt gerade zum Playoff-Final, oder? Zürich-Lausanne, oder? Ich meine, gestern hat das erste Spiel von der ganzen Playoff-Serie, wo der Grant nicht gerissen hat. Der hat sonst in jedem Spiel hat der punktet. Manchmal einen Hattrick geschossen, mindestens einen Assist oder mindestens auf dem Eis gewesen. Wenn, also gut, auf dem Eis könnte er jetzt auch sein, das weiß ich gar nicht. Aber gestern war der erste Match, wo der Grant nicht so grantig gewirkt hat, wie er sonst damit gemacht hat.
Ja.
Und das sehe ich, die Gefahr sehe ich bei Toronto viel grösser als bei Boston, weil Toronto einfach so wirklich so top- und front-heavy ist.
Ja. Und ja. Und ich du hast das jetzt zwar so ein bisschen quasi auch auf die Seite von Danilo her aufgeleist. Ich sehe das auch so. Und ich sehe aber, dass sie da jetzt doch ein bisschen irgendwie nicht die endgültige Motivation jetzt haben können schöpfen daraus. Der Matthews hat die 70 geschossen. Und die letzten paar Matches, da hat sich, also der Marner, ich habe das Gefühl gehabt, jeder Schuss, den er hat können nehmen, hat er den Pass gesucht zu Matthews und so weiter. Das haben sie jetzt nicht geschafft. Ich habe das Gefühl, die gehen jetzt wirklich nicht mit dem besten Mindset oder nicht völlig befreit. Also ja, das kannst du als Toronto spielen, glaube ich, eh nicht, weil der Druck, der ist riesig in dieser Stadt. Aber ich habe das Gefühl, die Stars, ist einfach eine Vermutung, ich glaube, die werden nicht das liefern, was sie müssen, damit es reicht gegen Boston. Boston lebt vom Kollektiv, Boston lebt natürlich auch von einem Marchand, von einem Pasternak und so weiter. Auch die haben ihre absoluten Skills. Aber ich glaube, die läuft bei Boston besser. Und was man bei Boston vor allem muss vorherstreichen, und das ist in den Playoffs so wichtig, wer steht im Goal? Und bei Boston hast du mit einem Allmark und mit einem Swayman einfach zwei Goalie, wo beide zwei Nummern besser sind, als wer auch immer die Leafs jetzt ins Goal reinstellen. Weil, ja, von dem her, Goalie-Position ist ein riesen fettes Plus bei Boston für mich in dieser Serie. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch das Zünglein an der Waage sein könnte. Ja, wir werden es sehen.
Vor allem, ich glaube, die letzten drei Jahre habe ich immer Toronto eigentlich immer als Favorit gehandelt. Von dem her, eigentlich sollte mal irgendeine Lernkurve vorhanden sein. Aber.
Das ist nur Theorie, oder? Genau. Dann ein weiteres geiles Duell, wie ich finde. Florida gegen Tampa. Die beiden, die eigentlich vom Strand ins Stadion laufen können.
Battle of California, wie es auch schon genannt wurde.
Ja, das habe ich auch schon gezogen genannt. Geografie mit Dave. Florida, Tampa. Ja, von mir aus gesehen könnte es auf beide Seiten kippen. Ich weiß nicht, ich will jetzt eigentlich nicht jeden Tipp von mir schon durchgehen. Bei Tampa spielt für mich der X-Factor mit, dass der Steven Stamkos auf Abschiedstournee sein könnte. Er hat keinen Vertrag mehr im Sommer bei der Tampa Bay Lightning. Man hat bis jetzt auch scheinbar auf Gespräche verzichtet. Haben so wird es kommuniziert von beiden Seiten, Club und Spieler. Heisst, er wäre im Sommer auf dem Free-Agent-Markt. Und ich meine, er ist natürlich der Mr. Tampa Bay jetzt gesehen die letzten Jahre. Klar, die Saison Nikita Kucherov, 100 Assists, irgendwie 48 Goal oder 44 Goal hatte er. Also fast 150 Punkte.
Yes.
Sportlich gesehen sich Kucherov, aber es ist halt schon immer noch ein Stammer-Team. Von dem her, das nimmt mich recht Wunder, ob man dort irgendwie weiss, hey, es könnte das letzte sein, das letzte Run mit dem Stammer, machen wir nochmal. Oder ob es halt, ja, Florida.
Noch kurz irgendwie 50 Punkte Abstand zum...
Ja, zum nächstbesten. Wer ist das zweite?
Braden Point.
Also in Punkte, oder?
Oder ja, ich glaube irgendwie, was hat er, 90?
Also in Braden Point.
Also bei Tampa einfach.
Ah, bei Tampa selber. Selber.
Ja, yeah. Er hat die Mannschaft, die wirklich immer wieder Probleme hatte diese Saison. Also Anfang der Saison, wenn man sich zurückerinnert, war Vasilevski verletzt gewesen. Und es hat dann schnell mal nicht so super gut ausgesehen für Tampa. Man hat dann einfach darüber reden, jo, was macht Tampa, wenn man jetzt an der Trade Deadline nicht auf einem Playoff-Platz ist. Wird eventuell sogar ein Stamkos dann schon weitergetradet. Es ist dann anders rausgekommen, nicht zuletzt wegen Nikita Kucherov.
Jo, ich glaube, Florida... Ich glaube, dort ist der Hunger halt schon sehr, sehr groß.
Das ist einfach, wenn ich eine Mannschaft aussuchen muss, die für Playoffs gemacht ist, dann denkst du an Florida.
Ja. Yeah.
Oder?
Hat mit mir Sam Reinhardt,
Sam
Matty
Reinhardt.
Kachuk, der halt so ein bisschen Physical Play noch reinbringt.
Sam Das sind die Spiele, die dir unter die Haut fahren, wo du nachher dein Spiel veränderst wegen denen. Und wo nachher einfach du, ich gehe jetzt zu den Leafs oder so, aber wo wenn du so eine Top-Heavy-Offensiv-Mannschaft bist, wo du nachher auf einmal deine Stärken nicht mehr ausspielst, sondern dich auf irgendeinen anderen Scheiß konzentrierst. Und genau das wollen die und genau das können sie gut und wegen dem sind sie erfolgreich. Letztes Jahr haben sie Erfahrung gesammelt, knapp nicht gelangt. Florida, ich kann es mir gut vorstellen, dass die recht einen Run anlegen. Wie siehst du das?
Ihr habt beide jetzt für Florida geredet. Mhm. Jetzt fühle ich mich verpflichtet, fast ein bisschen für Tampa zu reden. Ein bisschen Balance. Das Ausbauen, perfectly balanced, as all things should be, gell? Habe ich nur einen Punkt, Kutscherov, könnt ihr euch als All-Star-Skills-Ding erinnern?
Ja.
Also,
Arbeitsverweigerung für die, die das nicht im Kopf haben.
Genau. Aber da ist ein Typ, der sagt, wisst ihr was, Stadion, wie viele sind da drin? 20, 30'000? Ist mir scheißegal. Ich mache mein Ding, ich habe einen Plan im Kopf und dann können 30'000 Leute buhen. Ich laufe gleich mit einem Lachen raus. Und ich denke mir, jemand, der so gekommen ist, der kann vieles reissen und mit seinen Goal, mit seinen Laserpass durch die ganze Box durch. Ja. Wird der Samkos vielleicht noch das ein oder andere Mal können in Szene setzen in einem Powerplay.
Ja.
Im Spiel 5 gegen 5. Obwohl, ich weiß gar nicht, spielen sie zusammen in der gleichen Linie? Wahrscheinlich nicht.
Wer?
Der Stamkos und der Kutscherow.
Ich schaue gerade mal auf Daily Face-Offs.
Ja. Also, ja.
Spielt ja nicht so darauf an. Sie werden sicher zusammen mal auf dem Feld stehen und er wird ihn können in Szene setzen oder wird sich in Szene setzen.
Übrigens, ich glaube, das könnte der Kutscherow noch die Hart Trophy kosten. Zwar die Abstimmung darüber, wer der wertvollste Spieler war diese Saison. Ich glaube, es wird ein paar richtig alte Journalisten haben, die pisst sind, dass der Kutscherow dort in Toronto gefunden hat. Die können mehr. Und werden jetzt ihn irgendwie als Fünftplatzierten auf ihre Bälle tun. Ich meine, es ist ein unglaublich knappes Hard Race, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar gibt, die so richtig irgendwie nicht können über das hinwegsehen
können. Ja. Übrigens, Kutscherow spielt, also zumindest gelistet, ist jetzt nicht mehr im Stamkos in der Linie. Ja. Hingegen ist der Stamkos, hat auch niemand
auch ja, die haben schon ein bisschen Leute geschont. Der Stammer, der braucht nur einen mit vorne.
Ja, genau. Nicht extra nur mit 4 spielen.
Genau das, was wir beim Danilo vorgeschlagen haben. Damit deine Mannschaft mal einen Match gewinnen, dass die anderen einen weniger aufs Eis schicken.
Genau.
Gehen wir weiter im Osten. Wir haben noch zwei Serien. Eine, die ich zuerst kurz ansprechen möchte, um sie dann gerade wieder abhöckeln, weil da gibt es nicht viel zu sagen aus meiner Sicht. Carolina. Ach,
danke. Das kann erleichtern.
Carolina gegen die Islanders. Ich finde, Carolina ist sportlich wahnsinnig stark. Es gibt für mich nicht wahnsinnig viel zu sagen. Jake Günzel hat voll eingeschlagen nach der Trade-Deadline. Ich finde es ein sehr gutes Mann, ein Team, ein the Board, ein super Trainer. Islanders möchte ich eigentlich nicht mehr als eine Erwähnung verlieren in meinem Podcast, weil schlichtweg interessiert mich nicht.
Gut. Voilà. Da hat man unseren Pigeon-Take gemacht.
Voilà. Sehr gut. Islanders gewinnen den Cup in dem Fall. Patrick Roy kommt mich in den Heikopf kloppen. Gut, eine haben wir noch im Osten, die Rangers und Caps. Ich glaube, dort dazu kann man durchaus ein Take bringen, da kann man etwas sagen dazu. Danilo, sicher auch eine Serie, die dich interessiert. Der Ovechkin nochmal in den Playoffs gesehen. Ich weiß nicht, hast du das gedacht?
Nein, gedacht habe ich es nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, vor 2 Episoden habe ich mich noch gefreut. Und dann in der letzten Episode habe ich gemerkt, nein, eigentlich möchte ich lieber Detroit oder Pittsburgh da drinnen sehen. Von dem her bin ich jetzt halb enttäuscht, dass der Ovechkin jetzt doch noch reingekommen ist.
Übrigens, crazy Situation. Hast du mitbekommen, wie sich das abgespielt hat, die Entscheidung um Playoffs? Es war an einem oben, wo entschieden worden ist, mehr oder weniger die Caps, Detroit, Pittsburgh oder Philadelphia hat noch einen Playoff-Platz klar machen. Die Situation war so, dass Philadelphia gespielt hat gegen Detroit. Nein, gegen Washington. Und Detroit hat hat keinen Punkt dürfen holen, damit Philadelphia immer noch eine Chance hat. Philadelphia hat dann mitteilt bekommen, der hat den Spielstand gehört, dass Detroit am Verlieren ist, kurz vor Schluss. Sprich, der John Tortorella hat dann für Philadelphia im Spiel gegen die Caps, glaube 3 Minuten vor Schluss, den Goal rausgenommen, Stand 1-1. Weil man gewusst, man muss nach 60 Minuten gewinnen, damit man noch eine Chance auf das Playoff-Ticket hat. Der TJ Oshie von den Caps hat dann das leere Goal getroffen und entsprechend die Caps in Playoffs geschossen. Und weil Detroit in der Zwischenzeit gegen Montreal ausgeglichen hat, hat Philly eigentlich gar keine Chance mehr auf Playoffs. Sprich, mir eigentlich den Caps mehr oder weniger die Playoffs nicht geschenkt, aber doch wesentlich einfacher gemacht mit dem Empty Netter. Hat dann auch noch ein bisschen Diskussionen geführt, ist aber natürlich wirklich eine unglaublich komplizierte Situation gewesen, die ich jetzt sicher sehr gut erklärt habe in dem Podcast, sodass niemand rausgekommen ist. Aber ja.
Ganz gut nachlesen.
Nachschauen, ja, NHL Team. Kurz alles nachschauen.
Wir sagen eine lange Geschichte lang. Es war eine Situation, in der wir den Goalie nicht haben müssen rausnehmen. Oder was nicht gebracht hat. Und wir haben es trotzdem gemacht. Ja. Aber irgendwie gehört das. Ich finde, das passt zu dem Playoff-Drama dieses Jahr. Es ist alles so knapp zusammen gewesen. Es hat alles passieren können. Genau. Übrigens, im Hintergrund vom Podcast.
Stimmt,
gerade ein Friend of the Show. Also der Cashby tut da gerade schön die Mannschaften ankünden und ein bisschen auf den Match heiß machen. Also Pigeons sind überall present. Gut, ich würde sagen, wir verlassen den Osten und gehen noch ein bisschen Richtung Westen. Geben wir doch mal unserem Gast zu Wort. Welche Serie? Ich glaube, ich weiß, was die anzieht. <Ja.
lacht> zweifacher Sicht. Klar, es ist natürlich das Schweizer Duell Pio Suter und Romagnosi. Vancouver gegen Nashville. Jetzt, ja, keine Ahnung, wie viel Zeit bekomme ich.
Du, bis der Match anfängt. Robert tickt ab, 19 Minuten haben wir noch.
Sehr gut. Nein, ich glaube, vor allem aus Sicht von der Vancouver Canucks, das hat niemand erwartet, dass die Ende der Saison dort stehen, wo sie stehen. Das Gleiche können wir auch bei Nashville sagen. Haben wir auch nicht unbedingt erwartet, dass sie dort stehen, wo sie jetzt stehen. Dass sie dann noch so einen Lauf gegen Ende der Saison anlegen. Haben wir auch beim Team von Roman Josi nicht erwarten. Er hat auf einmal angefangen zu tüpfen und produzieren wie ein Wahnsinniger. Mhm. Und die Canucks haben ihre Höchst und Tiefs schön über die Playoffs verteilt. Sie haben ja am quasi Freaky Friday. Kennt ihr den Film Freaky Friday?
Ich kenne den Titel.
Ja, das ist
so eine Story, wo irgendwie, so ein Teeny-Girly-Film, wo zwei dann quasi wie den Körper wechseln, irgendein Blitzeinschlag an einem Freitag, irgendwie so. Und sie dann, dann den Körper wechseln, oder? Und genau gleich ist es bei den Vancouver Canucks abgegangen. Die Saison, wo sie das erste Spiel gegen Edmonton gespielt haben, haben das irgendwie 8 irgendetwas oder 6 oder haben es einfach gewonnen.
Yeah.
Und danach sind, ist 2 Tage später dann quasi das Rückspiel gewesen, oder 3 Tage später, am Wochenende einmal. Und danach haben sie das nochmal bestätigt. Und es war so heiss gewesen, weil in der Vancouver-Medienwelt haben sie das auch schon gesagt, oh, Freaky Friday, Achtung. Jetzt tun wir dann am Samstag dann quasi unseren Körper wieder zurückduschen. Und das ist einfach nicht passiert. Also der Höhepunkt vom Freaky Friday-Film, wo quasi dann die Seelen wieder zurückgeduscht werden, hat es für die Vancouver Canucks in dieser Saison gar nicht gegeben. Das heisst, die haben nonstop oder die ganze Saison durch können quasi die Seele von Edmonton können pachten und hat sie bis an die Tabellenspitze von der Pacific Division gebracht. Grosser Grund oder Hauptgrund, dass sie das geschafft haben, ist der Trainerwechsel gewesen. Sie haben, Canucks haben in den letzten 4 Jahren rechte Trainerwechsel gehabt, Travis Green, Bruce Boudreau und jetzt mit Rick Tocchet, der jetzt auch für Jack Adams heisst.
Ja.
Trainer, genau.
Ist er nominiert.
Genau, ja. Nominiert und ich denke, von der ist auch einer der Favoriten, könnte man jetzt mal sagen, von den Leuten, die drunter sind. Spannend ist ja, dass sie genau das gleiche Kader hatten. Also der Core, also Elias Pettersson, JT Miller, Böser, Quinn Hughes und Thatcher Demko, haben sie auf jeder Position eigentlich einen Top-Shot, wo gerade Start von seiner Prime ist oder JT Miller gerade in seiner Prime innen ist. Und dort haben sie nichts geändert. Es sind einfach 2-3 neue Ergänzungsspieler. Pio Suter war einer von denen, der dann dazugekommen ist.
Der Ronek, den sie letztes Jahr schon geholt haben.
Ronek, den sie Ende Saison geholt haben. Quasi im gleichen Zug wie der Rick Tocchet.
Yeah.
Und da siehst du schon, was ein Trainerwechsel kann ausmachen kann. Also das ist von keinem Playoff-Team zum Platz 1 in ihrer Division. Ist schon recht verrückt gewesen, wie sie das oder wie er das angebracht hat, mit mehr oder weniger im gleichen Kader. Es waren schon etwa 7 Wechsel im Kader, aber es ist jetzt kein Ronek ist der teuerste von denen, der gekommen ist. Und jetzt vor der Deadline oder Elias Lindholm.
Ja. Was ist deine Meinung zu dem? Da habe ich viel gesehen, umgeistern.
Ja.
Viel auch, hey, schau mal hier, Lindholm, was er so gemacht hat bis jetzt. Hier ist Kuzmenko nebendran. Hat jetzt rein zahlenmäßig mehr geliefert. Plus hat natürlich Vancouver noch ein, zwei andere Sachen Hunter Bruce-Davids. Mhm. Guter Prospect. Auch nach Calgary-Geschichte gehabt. Man hat sich das einiges kosten. Was du jetzt so als Calgary, als Vancouver zumindest sympathisant, oder so?
Also der primäre Kritikpunkt vom Target am Kuzmenko war sein defensives Spiel gewesen und dass nicht quasi sich am System oder quasi können in einem System spielen. Er hat sicher quasi so den X-Faktor oder quasi so das Potenzial zum massiv mehr Goalschüsse hat er die Saison vorher gezeigt, oder? Wo er irgendwie, ich weiß es nicht mehr, aber massiv mehr Punkte gehabt hat als diese Saison. Etwas, was der Lindholm nicht gezeigt hat. Lindholm war einfach viel konstanter in seinem defensiven Spiel. Und das war ihr erster oder primärer Punkt, dass ihr Boxplay besser wird, also dass ihr Penalty-Killing besser wird. Und dass grundsätzlich sie als Defense-Team ein Hard-to-Play-Against-Team werden. Das war quasi die grosse Mission vom Tag. Und dort hat der Kuzmenko mit seinem Kopf, der wirklich nur an Offensive denkt, nicht reinpasst. Und dann passt der Lindholm viel besser rein. Und natürlich, da haben alle recht, die das sagen, man sieht ihn auf dem Matchblatt natürlich weniger prominent. Oder? Das, was er jetzt leistet in der Defense, ist nicht so prominent ersichtlich in der Statistik, wie das, was der Kuzmenko gezeigt hat.
Ja.
Was würdest du sagen, also mir ist noch Brock Besser aufgefallen, der jetzt 40 Goals geschossen hat. Auch eigentlich so ein bisschen eine Resurrection gewesen.
Bounce-Back-Season.
Genau. Aufgrund von, was würdest du das zuordnen? Also wirklich ein Trainerwechsel oder anders eingesetzt? Oder?
Ja, ich glaube, er hat sicher profitiert, dass er das erste Powerplay spielen darf. Dass er in der ersten Powerplay-Linie ist. Dass er in der ersten Linie mit dem JT Miller darf auftreten darf. Und dass er dort immer ein Center oder ein Flügel, Miller kann ja beide spielen, bekommen, wo auch produktiv ist. Das hat er in der Saison vorher auch schon gehabt. Ich denke, es ist für das ganze Team, wenn der Start in die Saison gut ist und wenn der Start in die Saison funktioniert, wie es bei ihnen funktioniert, eben mit dem Freaky Friday gegen Edmonton, dann läuft es einfach. Oder? Und er hat auch wirklich oft Spiel gehabt, wo er gerade 3-4 Kisten am Stück geschossen hat. Und dann eher mal wieder ein bisschen nicht so aufgefallen ist und dann gerade mal 2-3 aufs Mal gemacht hat. Also wirklich, und seine Bounce-Back-Season, oder? In der Vancouver-Medienwelt haben wir eigentlich schon immer das von ihm erwartet, was er jetzt geliefert hat.
Er ist ja schon nahe an Trades gesehen. Also er ist in der vergangenen Saison, es hat auch schon geheißen, Brock Besser. Das könnte dann, der könnte auch gewechselt, also der könnte traded werden.
Conor Garland ist auch so einer.
Stimmt.
Wo Anfang Saison noch im Camp rein sein Management gewechselt hat. Und dann ist die komische Nachricht raus, hat einen Trade angefragt oder wird freigestellt werden. Und das ist jetzt so ein eminent wichtiger Spieler in dieser Linie mit dem Bluger, Garland. Und jetzt fällt mir natürlich genau der dritte in der Dakota.
Joshua.
Joshua Dakota, genau.
Dakota Joshua, ja.
Und das ist so ein eminent wichtiger Spieler. Und der ist so, also quasi mit dem Schweizer Hockey, quasi ein kleiner Wirbelwind wie ein Marcini.
Mhm.
Aber einfach noch viel aggressiver, noch schneller und wirklich auch fähig mit seinen, was sind das, 1,60, 1,65, auch ein körperbetontes Spiel zu spielen. Also wirklich, das sind ein paar so Spieler eigentlich.
Ja.
Was mich noch wundern nimmt, wenn man jetzt schon jemanden, der bei den Vancouver Canucks wirklich tief drinnen ist, Tyler Myers ist sehr lang immer kritisiert worden, so wie ich es gehört habe. Haben wir jetzt diese Saison recht konstant gemacht? Oder
sieht das in Fans? Er hat in einer neuen Linie gespielt. Er hat oft müssen in den Jahren vorher in einer ersten, zweiten Linie spielen, weil sie von der Tiefe, vom Kader her, vor allem mit der Verteidigung nicht so gut besetzt waren. Das sind sicher ihre Verstärkungen, die sie geholt haben. Die Veränderungen im System sind wirklich darauf fokussiert, die Defense und Penalty-Killing zu verbessern. Das heisst, du hast einen Carson Soucy geholt, du hast einen Ian Cole geholt, du hast einen Hronek geholt. Und jetzt hat er die Möglichkeit gehabt, auch in einer dritten Linie zu spielen. Es ist meistens, das Duo ist meistens Quinn Hughes, Hronek, Cole Myers. Cole, auch ein grosser physischer Spieler, quasi zielen ein bisschen auf das Vegas-Spiel ab. Mit diesen Türen, mit der Verteidigung, wo mit ganz viel Wasserverdrängung. Und durch das hat er auch einfach eine andere Rolle wahrnehmen. Anstatt wenn er dann hat mal müssen mit einem Hughes spielen, wo einfach sein Spiel nicht so gut passt auf das Offensive, wo er vielleicht fehleranfällig ist. Also durch die sagen, günstigen Transfer, die man geholt hat, hat er eine Rolle reinnehmen, die besser auf seine Fähigkeiten passt. Durch das ist er konstanter geworden und durch das hat er halt auch gleich mal auch können sein oder an den Punkt produzieren.
Ja. Okay.
Ich glaube, kann man allgemein sagen, ich habe das Gefühl, Vancouver legt extrem viel Wert auf diese Rolle. Also eben, das bedeutet, dass man auch einen Elias Lindholm geholt hat, der unbestritten der beste Spieler war, den man holen konnte, wenn man jemanden will, den du im Powerplay bringen kannst, den du im Boxplay bringen kannst, der 5 gegen 5 einfach gut ist. Also ich glaube, man hat das über jetzt einfach so kalte Zahlen, wo irgendwie die Pigeons nachher im Elite Prospect einfach nachschauen, definitiv gestellt. Und ja, ich glaube, ich bin sehr gespannt auf sie. Ich weiss nicht, gegen Nashville wird es sehr spannend. Wie du gesagt hast, es könnte sein, dass ein Schweizer dort durch die Chance bekommt, dafür an die WM zu kommen, weil einer wird verlieren. Wird man müssen sehen. Ich bin guter Suter, der hat noch ein Jahr Vertrag bei Vancouver. Beim Josi weiss man nie so recht, hat auch eine junge Familie, soviel ich weiss. Mal schauen. Vielleicht gibt es noch ein Zyklus für die Schweizer Nazi, entweder von Vancouver oder von Nashville. Werden wir sehen. Aber auf jeden Fall sehr spannend zu werden. Und ich glaube auch ausgeglichener, als man sich das je gedacht hätte. Also vor der Saison hat das eh niemand gedacht, dass die zwei beide in den Playoffs stünden und dann noch irgendwie, und dann jetzt das Nashville, die haben so heiß jetzt die Saison beendet. Ich bin nicht sicher, ob jetzt Nashville da wirklich ein mega Underdog ist in dem Sinn. Aber ja. Gut. Ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen weiter im Westen. Wir haben einige andere Serien. Wir haben zum Beispiel Dallas gegen Vegas. Finde ich zwei. Also Dallas finde ich ein unglaublich starkes Team. Bei Vegas The Return of Mark Stone. Es gibt kein Cap mehr. Das heisst, Mark Stone kann auch wieder auf die Schlittschuhe stehen. Man kann sich es wieder leisten als Vegas. Danilo, sein Thomas Hertel, der hat auch gut eingeschlagen bei Vegas. Er hat schon ein paar Töpfe geschossen. Sein Lachen ist zurück. Das tut dir vielleicht ein bisschen weh. Aber naja.
Ja, ich mag es auch gönnen. Aber das Powerplay, also er passt sehr gut in das Powerplay rein, auch eben rein von seiner Physis her, er passt eigentlich perfekt zu Vegas.
Ja.
Tut mir weh zu sagen, aber er passt wirklich perfekt in die Mannschaft.
Dann sehen wir, dass du den Spieler über die Mannschaft stellst.
Genau,
das Wohl
genau,
vom Spieler im Zentrum.
Genau.
Pädagoge, wo ich bin.
Genau.
Dann. Zwei Serien haben wir noch. Und zwar haben wir da einerseits haben wir noch Winnipeg gegen Colorado und dann Edmonton gegen LA. Ich weiß nicht, Winnipeg-Colorado, ich finde es spannend, weil der Nino Niederreiter spielt eine sehr grosse Rolle, obwohl er quasi nur in einer dritten Linie spielt. Bei Winnipeg, er spielt zusammen mit Mason Appleton und mit dem Captain, mit dem Adam Lowry zusammen. Wird sehr spannend sein zum Verfolgen. Ich finde es cool für ihn, weil Winnipeg, wie zwar vorher auch schon Carolina in Markt ist, wo wirklich erkennt, was er macht und ihn schätzt dafür. Also es wird nicht rein an Zahlen gemessen, sondern halt wirklich auch ein Gott an die Art. Er ermöglicht anderen Träume. Er steht vor dem Goal im Zeug umeinander, knebelt mal einen rein, was sonst keiner gemacht hat. Also ich finde es geil. Und ich traue Winnipeg ehrlich gesagt recht viel zu gegen Colorado.
Ja.
Ist glaube ich auch nicht ein mega Hot Take, aber jo, ich weiß nicht.
Also, sie gewinnen sicher das Goalie-Duell, oder?
Ja, das denke ich auch. Colorado hatte recht Goalie-Probleme. Zuletzt Georgiev verletzt gesehen. Oder nein, Georgiev hat glaube ich schlecht gespielt. Man hat Pavel Francouz, der verletzt immer noch ist. Das könnte recht schnell recht hinten rausgehen, ich spiele bei Colorado mit den Goalies.
Da sind wir auch mal gefuckt worden wegen der Vezina Trophy.
Der Hellebuck ist glaube ich Runaway-Favorit dafür, oder?
Hätte ich jetzt auch so gesagt, ja.
Ja.
Oder ist nur noch Hot Take, Manuel?
Ja, zu Vancouver wird der Demko sehr hoch gelobt. Hat jetzt aber das Pech gehabt, dass er.
Ist noch verletzt gewesen,
ja, genau, ist jetzt Ende Saison verletzt gewesen. Ob das echt noch einen Einfluss wird haben. Aber der hat auch ein paar. Der ist auch, also das defensiv starkes Team braucht einen guten Goalie-Punkt. Vancouver ist ein defensiv starkes Team geworden und er ist der Hauptgrund dafür.
Gut, dann bevor der Match losgeht, können wir noch die letzte Serie auch noch in Angriff nehmen. Wir haben noch Edmonton mit dem Connor McJesus gegen die LA Kings, wo mit dem Kevin Fiala, der doch auch ganz eine ordentliche Saison gespielt hat. Nicht ganz 30 Goal, aber doch auch fast. Sehr ein spannendes Duell. Ich weiß nicht, ob irgendeine von diesen zwei Mannschaften sich das Duell so gewünscht hätte oder so froh ist darüber. Ich habe das Gefühl, die haben beide das Gefühl, Scheiße gegen die. Oder wie sehen die das?
Hey, also Edmonton, glaube ich, ist schon die beste Mannschaft, die sie jetzt ins Playoff-Rennen reinschicken in den letzten paar Jahren. habe ich so das Gefühl, von der Depth her, ich meine, ein Zach Hyman wird von Conor McDavid zum 50-Goal-Score.
Yeah, also, das ist schon krass.
Also, super Hockeyspieler, das verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube, da sieht man schon, was. Jo, das ist so wie der Joe Thornton, wo damals Jonathan Chichu einfach zum Topscorer in der Liga macht. Von dem her.
Was ich Schwierigkeit finde, ist halt, weil Edmonton irgendwo durch sehr. Irgendwo auch berechenbar ist. Oder? Weil es ist, du musst McDavid drei Seiten im Griff haben und dann die zwei noch im Powerplay zusammen, was alles ultra schwierig ist, aber was einfach immer das Setting von einer Playoff halt ermöglicht, ist, dass du dich einfach ultra gut kannst vorbereiten auf ein gegnerisches Team. Und das fällt schon immer wieder auf, dass die Top-Stars in diesen K.O.-Spielen, dass sie einfach oft auch ausgeschaltet werden, weil die anderen sind auch nicht dumm. Oder? Also auch wenn der McDavid ultra schnell ist, drei Seitel super Böck kann abdecken, schlussendlich weisst du, was sie machen und du weisst, was sie bieten können und du weisst aber auch, was du musst machen musst, um ihre Spiele irgendwie ein bisschen kaputt zu machen. Oder? Ich bin gerade, bevor die französische... wie heisst sie schon wieder, die Hymne?
Marseillaise.
Ja, genau. Also, wo mich die Marseillaise unterbrochen hat mit ihrer blutigen Hymne.
Das stimmt. Ich musste eine Vorfrage machen über die Marseillaise.
Blutrünstig.
Und es ist irgendeine Ziele ist irgendwie so, die Felder unserer Feinde werden mit Blut getränkt sein oder so ähnlich.
Ja, die gehen alles. Ja.
Also genau. Die italienische ist mal eine ganz blutlos.
Genau. Aber dort sind wir verblieben. Wir hängen hier jetzt wieder ein. Also der Cut ist natürlich, das hat niemand gemerkt. Wir sind bei Edmonton allein stehen geblieben. Vor der Marseillaise. Genau, also du hast gesagt, Conor McDavid und Leon Dreiseitel, das sind zwei riesen Nummern. Gleichzeitig kannst du dich natürlich auch extrem darauf einstellen und entsprechend vorbereiten. Sprich, vielleicht sogar aus dem Pui und Frankreich fast mit dem 1-0. Siehst du jetzt das so ein bisschen als Gefahr, dass Edmonton vielleicht gleich nicht so weit kommt, wie viele sagen?
Ja, ich sehe das grundsätzlich Gefahr bei all diesen Teams, die nicht teamfreundliche Verträge abschliessen können. Ich meine, bei Boston, wer ist der letzte, der Boston seine Ölfackel?
Wer hat seine Ölfackel? McAvoy vielleicht.
Jedenfalls, ich glaube, wenn du so Verträge abschliessest, vor allem in diesen Flat Cap Seasons, die wir jetzt hatten, tust du einfach deinem Team keinen Gefallen, wenn du so viel Prozent vom Salary brauchst. Auf die Depth vom ganzen Team, oder?
Yeah.
Und ich glaube, Edmonton geht auch in das Loch rein, dass halt ein Dreiseitel und ein McDavid relativ viel Cap brauchen, viel Prozent, und du das Luft ihren Teammitgliedern wegnehmen, oder?
Aber was wäre deine Alternative? Trade ist einer von denen und holst jetzt einen Rollenspieler, oder?
Nein, also ich glaube, das Fenster ist einfach, muss man einfach. Mit dem Hintergrund muss man halt das Fenster betrachten, oder? Dass halt vielleicht die beste Saison oder vielleicht ein bisschen mehr den Weg einschlagen, den New Jersey macht. Oder? Dass man halt ein bisschen mehr dort gamble und halt seine Top-Prospects eher früher tut lang verpflichten, ja. Dass man möglichst noch den ersten Teil von ihrer Prime hat und dann im zweiten Teil von ihrer Prime den grösseren Salär muss zahlen. Oder? Dass man vielleicht die Taktik ein bisschen eingeht.
Ja.
Und ja, und dann der klare und der offensichtlichste Take, den es dort gibt, ist, einen guten Prospect-Pool haben, einen eigenen.
Ja.
Das ist A und
das
O.
Das fehlt natürlich ein bisschen bei Edmonton unterdessen.
Genau.
Ja. Vielleicht kurz zu den LA Kings. Die sind sehr gut in Saison gestartet. Sie haben auch gelebt von gutem Goaltending. Also dort hat wer ist es?
David Rittich und Cam Talbot.
Talbot, der letztens noch bei Ottawa kein Böck gefangen hat, hat auf einmal einen sehr, sehr guten Saisonstart gehabt bei den LA Kings. Ist dann auch ein bisschen oben runtergekommen. Pierre-Luc Dubois, den man geholt hat, der hat überhaupt nichts gemacht. Also, der kommt dort eigentlich nicht über die Rolle von den Drittlinien-Spielern raus. Und gleichzeitig dient dann auch wie einer, der wirklich Punkte am Laufmeter.
16 Goal hat er gemacht, 40 Punkte.
Ja, der verdient irgendwie 8, 9,5. Also, ich glaube 9,5, aber 8,5 oder so sind es, glaube ich. Und das ist dann schon, boah, also da habe ich dann wesentlich mehr Mühe, respektive Mühe, das haben die LA Kings ja nicht gewusst vorher, aber da zahle ich dann lieber einem Connor McDavid halt nochmal 3-4 Millionen mehr und bekomme einfach 130, 140 Punkte dafür, anstatt, ja. Aber es ist jetzt natürlich auch sehr, sagen wir Hindsight, also so im Nachhinein sehr einfach gesagt, wenn einer so eine Saison spielt wie der Dubois.
Aber was ist, jetzt mal ganz ehrlich, was ist mit dem Adrian Kempe los? Also der hat jetzt seit 3 Jahren, der ist vorne irgendwie um die 10 bis 14 Goal Score und dann ab 21, 22 hat er 35, 41 und jetzt 28 beziehungsweise 75 Punkte gemacht. Also ich weiß nicht, ist das nach dem Lockdown gesehen? Was hat er im Lockdown gemacht?
Hey. Aber LA yes. bringt das irgendwie auch raus in seinen Spielern. Also es gibt auch noch zum Beispiel den Trevor Moore. Und der Trevor Moore, der ist auch bei Toronto schon gewesen, früher einmal. Ich glaube im Jake Muzzin Trade, meinte ich, zu LA gekommen. Und der ist völlig explodiert. Hat so viele Punkte gemacht wie noch nie. Hat gescored auch zeitweise am Laufmeter. Er ist jetzt verblieben bei 32 Goals, 26 Assists. Und ich meine, sein vorheriger Höchstwert war, ja, vor irgendwie, nein, das ist noch AHL-Wert. Also, Dings ist, er hat fast verdoppelt. Von 17 Goal vor 2 Jahren, vor 3 Saisons, ist er jetzt bei über 30 gelandet. Also, LA yes, schafft es irgendwie auch, aus gewissen mehr rauszuholen. Dafür hat man dann Pierre-Luc Dubois, wo man, ja, wobei eben, Dubois, der hat schon eigentlich bei jedem Club, den ich bis jetzt gesehen habe, bei Columbus, dann bei Winnipeg und jetzt bei LA. Also, naja, ich tue nicht gerne Spieler persönlich kritisieren, aber. Ist das noch alles Zufall? I don't know.
Ist es noch so ein grosses, also gross, ich meine jetzt tatsächlich physisch, nicht nur leistungsmässig. Wir sind mit Ange Kopitar, Quinton Byfield, der seinen Platz gefunden hat in der Mannschaft, haben sie doch so center-mässig zwei sehr grosse, also physisch starke Spieler.
Das ist wahnsinnig gutes Podcasting, wenn einer den Match kommentiert. nein, also ja, wobei der Byfield hat auch viel auf dem Flügel gespielt dieses Jahr. Ich bin nicht sicher, wie viel Center Ice Time das er wirklich gehabt hat, zeitweise zumindest.
Ja.
Genau.
Okay, dann ist mein Punkt einfach.
Nein, also dass man auf die Füße slide und so, das kann man ja gleich. Da muss ich nicht nur Center spielen für das. Aber ja. Jo. Das sind so ein bisschen Serien gesehen. Wie gesagt, wenn das noch los ist, bevor es losgegangen ist in den Playoffs, dann könnt ihr auch noch den Bracket beitreten. Entweder den Link in der Description oder sonst einfach, wenn ihr auf Pigeons sucht, dann findet ihr unsere Gruppe. Wir haben jetzt so ein bisschen rausgepickt und so weiter, aber das braucht es auch. Es sind viele Serien, es sind 8 Serien in der ersten Runde. Es ist eine der geilsten Zeiten vom Eishockey, finde ich, wenn wirklich einfach jeden oben 2, 3, 4 Playoffspiele sind, wo es einfach um alles geht. Es läuft so viel.
Yeah.
Und ich freue mich extrem jetzt aufs Wochenende, dass es losgeht.
Und vielleicht werden es ja mal noch mehr Playoff-Serien, wer weiß. Ja, wenn es 34 Mannschaften sind. Und
wer weiß, vielleicht wird das Format noch ein bisschen anpasst.
Ja, gut, und so ist Dennis schon eh nicht mega happy mit dem, oder, mit dem Playoff-Modus, wie er jetzt gerade momentan ist. Das sollte eh mal, also wäre ja dann, das wäre der Anlass mit 34 Teams, den ganzen Modus noch erst zu überdenken.
Yeah.
Ja, ich glaube, für mich hat die NBA eine gute Lösung gefunden. Die haben so ein bisschen das Play-In-Format. Ich bin nicht sicher, ob es Winner-Take-All ist, also wo du einfach ein Match hast, wenn du irgendwie halt 9. und 10. bist und dann der 9. und der 10. noch gegeneinander spielen. Das hat es in der Schweiz dieses Jahr auch ein bisschen ähnlich gegeben. Ich weiß auch nicht, wie es in der Schweiz war, das weißt du vielleicht besser. Play-Ins, ist das eine Serie oder nicht ein Einzelspiel oder irgendwie Best of 3 oder so?
Also es war relativ noch kompliziert gewesen, aber ich habe es sehr cool gefunden. Also du hast Platz 10, 9, 8 und 7 gehabt.
Ja. Yeah.
Das waren Play-Ins gewesen. Und danach hat es erst 8 gegen 7 gespielt und 9 gegen 10.
Mhm.
Der Gewinner von 8 gegen 7 ist in den Playoffs. Der Verlierer von 8 gegen 7 spielt noch gegen den Gewinner von 9 gegen 10.
Okay, also das wird doppelte Chancen.
Ja, genau.
Okay.
Dass es ein Anreiz ist, 7 oder 8 zu werden und dass man nicht dann einfach quasi schon rauszieht, weil man weiss, okay, wir kommen eh Play-Ins, weil von unten kommt nichts mehr Gefährliches nachher. Ist das eigentlich, ich habe einen sehr coolen Modus gefunden mit diesen Play-Ins. Ich habe das Gefühl, es hat wirklich überall einen Strich gegeben in der Tabelle, wo spannend war, wo es sich gelohnt hat, das zu verfolgen. Und also so etwas würde NHL. Die NHL ist für mich bei ganz vielen Orten ein Vorbild oder muss ein Vorbild sein. Aber der Playoff-Modus und der Regular-Season-Modus Also ja, vor allem der Playoff-Modus nach dem Quali für die Playoffs. Da kann, ist man noch nicht am, haben wir die Weisheit noch nicht gefunden, glaube ich.
Mhm. Ja. Ich finde auch, also gerade wenn man an die Covid-Saison zurückdenkt, da haben sie mit ihrer Bubble, die sie gemacht haben und wo die ganzen Play-ins dort stattgefunden haben, das, ich habe das eigentlich recht cool gefunden.
Ich glaube, das sind sie sehr ja, konservativ. Oder?
Das, extrem, NHL, ja. Extrem. Die NHL, die sind das Gegenteil von irgendeiner Tech-Company, die sagt irgendwie Move Fast, Break Things oder so ähnlich. Und die NHL ist einfach so, jo, also lieber 17 Laborversuche und jede Liga zuerst noch probieren, 3 gegen 3 Overtime, bevor man es dann selber auch macht oder so. Also da finde ich zum Beispiel jetzt eben die PWHL, die Frauenliga, viel mutiger. Mhm. Und finde es auch cool, dass sie das machen, weil da machen sie es auch attraktiv damit. Die NHL, die lebt einfach davon, dass man ist NHL-Fan, wenn man halt mal ist. Aber man gewinnt halt einfach nicht viele neue Leute dazu, finde ich, indem dass man so ein bisschen in seinem Schneckenhäuschen bleibt.
In Bezug auf etwas von der NHL lernen, gibt es da gerade noch einen Link zu dem Spiel, wo wir jetzt gerade am Schauen sind? Oder man hat, in der NHL hast du das Jahr 14 Trainerentlassungen gehabt, vielleicht sogar mehr, weniger. Ich weiß gar nicht, ob es die letzten 12 Monate sind in dieser Saison oder die letzten 14 Monate. Aber,
zum Teil sogar zwei. Also ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, Columbus hat zuerst den Babcock entlassen und dann noch den Paul Vincent entlassen. Also gut. Bis sie haben es sogar verdoppelt geschafft.
Also Babcock hat es ja nicht mal die Saison geschafft.
Ja, okay. Aber man hat es geschafft, immer.
Absolut. Ja, und er wird sich jetzt noch ein paar Brötchen davon kaufen. Definitiv. Von dem Vertrag. Ich spreche das an, weil wir haben hier das Spiel, das wir jetzt am Schauen sind, könnte es 14 oder 15, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, Spiel von der Schweizer Nazi, wo sie am Stück verlieren.
Eine unglaubliche Zahl.
Und wir haben seit 7-8 Jahren mit Patrick Fischer und es wird immer wieder mal das Thema aufgeworfen. Ist er noch der richtige Trainer? Muss man nach so einer langen Zeit und so einer Zeit, wo man quasi die persönlichen Ziele nicht erreicht, muss man da nicht eine Veränderung im Trainerstaff angehen? NHL macht das. Wenn sie nicht zufrieden sind mit der Performance von einem Team, wird ein Trainer entlassen. Und meistens auch sehr erfolgreich, oder?
Ja.
Ja, also gerade Short-Term ist der Effekt sehr gross. Wie gesagt, ich glaube, Trainer ist halt eigentlich das Schräubli, wo du sehr schnell kannst etwas bewirken, ohne dass du alles über den Haufen wirfst. Und das Schräubli lässt man scheinbar bei der Schweizer Nazi unberührt. Gleichzeitig hat man aber andere Sachen, die weniger gütig sind mit der Schweiz. Also gerade, wir haben das auch schon mal angedeutet in der Schweiz im Podcast. Wenn du schaust, wer jetzt gerade die besten Schweizer Spieler sind, und das wird cool, weil in 2 Jahren ist Olympiade, ist Olympische Spiele, wo dann wirklich die NHL-Spieler auch wieder dabei sein. Das heisst, dann sehen wir wirklich mal wieder die besten Schweizer Spieler auf dem Eis. Und das wird noch ein guter Moment sein, weil du hast dann jetzt die Generation mit Meier, mit Hischier, mit Fiala, mit Josi sogar dann auch noch, wo wirklich noch auf einem Top-Niveau sind, also eigentlich auf ihrem Höhepunkt mehr oder weniger. Und für das, dass wir eigentlich uns in diesem Zeitfenster jetzt schon bewegen, wirkt unglaublich wenig raus an WMs, an Olympischen Spielen, die gesehen sind. Klar, da hast du eh ohne NHL gesehen, die letzten jetzt, aber also sehr magere Ausbeute auf das, was man eigentlich zur Verfügung hatte, finde ich. Und das Zeitfenster, das wartet einfach nicht. Mhm. Und ja.
Es ist genau das, oder? Es ist, in der Kommunikation vom Verband wird oft davon geredet, ja, das ist ein Produkt. Da haben wir wieder das Produkt, das wir am Anfang schon mal davon geredet haben, oder? Also ein Produkt, das stetig besser
der
wird.
Der Prozess, oder?
Ja, genau. Und der Prozess, der am Laufen ist und wo so. Da macht es ein Goal! Ein Goal vom Tyler Moy, wenn ich das richtig sehe, mit dem 95. Genau, Thierry Bader, ein Löffel auf dem Feld.
Nehmen wir noch. 1-0 in der 19 Minuten.
Wie gesagt, ich finde, die Schweizer Nazi ist auf einem wahnsinnig guten Weg. Sie machen vieles, vieles richtig. Ich habe immer gesagt, Patrick Fischer ist der beste Trainer, den man haben könnte. Nein.
Sie müssen das jetzt sehr schnell über die 3 Drittel überbringen. Gell?
Nein, aber die Schweiz schmeckt an der Sensation. Man führt 1-0 gegen Frankreich.
Genau. Und es ist wirklich die Haltung, oder? Also, das ist quasi eine Mannschaft, die wir immer verbessern. Und ich glaube, die Haltung oder die Perspektive geht nicht auf, weil schlussendlich ist es, wie man in der NHL sagt, oder? Wie du jetzt auch gesagt hast, ist das Zeitfenster, das man hat, wo Spieler zur Verfügung stehen, weil sie momentan nicht in Playoff-Teams spielen. Die Courage-Chef, die Swiss Devils und Coyotes mit dem Janis Moser. Gut, der kommt dieses Jahr auch nicht, wegen Vertragssituation. Aber trotzdem sind grundsätzlich die meisten sind die Teams, die nicht in den Playoffs dabei sind.
Ja.
Das wäre die Chance und das wäre das Zeitfenster. Und vor allem bei den Devils wird das nicht immer so sein.
Ja, hoffentlich.
hoffen wir für Devils.
Ja.
Und für die Spieler, aber das wird nicht für immer anhalten, in dem Moment, dass sie nicht in die Playoffs kommen. Das war ja das ja schon eine Enttäuschung eigentlich, oder?
Ja, und ich meine, Devils, hast du so einen Cluster an Spielern? Also stell dir vor, der Schmied wird noch schon nur zum Ersatzgoalie bei den Devils fix in der NHL. Dann hast du einen Goalie, du hast einen Top 4 NHL-Verteidiger mit Jonas Siegenthaler, du hast einen Top 6 Stürmer mit dem Hischier, du hast einen Top 6 Stürmer mit dem Meier. Also so viel Qualität. Und ja.
Ich finde es auch, also ich finde es ein sehr guter Punkt, den du erwähnst. Es wird ja eigentlich sonst, also was ich jetzt so ein bisschen mitbekomme, dass vor allem Konstanz so im Vordergrund steht, oder? Man will konstant bleiben, da man so lange irgendwie mit dem Trainer zusammen schafft. Mhm. Aber du sagst, ja, der Blick eigentlich auf, dass man Zeitfenster betrachtet, das macht ja eigentlich auch bei einer Nazi noch viel, viel mehr Sinn. Weil du hast ja nicht, du hast eigentlich nicht die langfristige Entwicklung fängt vielleicht bei den Junioren an, also dass die Juniorenarbeit in allen Vereinen so stattfindet. Das ist ja die langfristige Arbeit. Aber eigentlich auf die Mannschaften bezogen sind das ja immer kurze Zeitfenster für ein Turnier, für Olympiade, für
jo.
So. Von dem her finde ich, ja, find ich das absolut legitim. Also muss man so lange eigentlich am Trainer festhalten? Oder muss man vielleicht auch von Turnier zu Turnier denken? Also jetzt ist mir jetzt ganz synchro, vielleicht für ein Turnier ein Trainer. So.
Ja, oder ich habe mir, was ich ein smartes Zeitfenster würde nehmen, wäre so quasi wie so amerikanische Präsidentschaftswahl. Also wenn man quasi den 4-Jahres-Rhythmus, da hast du WMs drin, du hast ein olympisches Turnier drin.
Das wird nicht oft zusammen erwähnt.
Nein.
Könntest du also
Alleinstellungsmerkmal sind das.
Sehr gut.
Aber jetzt die 4 Jahre, du hättest die WMs, du hättest eine Olympiade und dann könntest du wirklich sagen, okay, was haben wir jetzt erreicht? Und ja, im 18. ist man dort Vizemeister geworden, also hat Silber geholt, hat aber in den Jahren nachher nichts mitgebracht und da hätte man jetzt können, zum Beispiel im 20. sagen oder im 21. Gut, das war natürlich auch wieder die Covid-Zeit, wo es sowieso schwierig war, da jetzt alles über den Haufen zu rühren, wo man an anderen Fronten beschäftigt war. Aber gleich 7-8 Jahre für einen Trainer dabei bleiben und vielleicht nicht mal, aber es geht nicht mal darum, dass man ihn bestrafen will, dass er schlechte Arbeit macht, sondern dass man sagt, hey, wir haben unser Fenster ist vielleicht jetzt 10 Jahre, du hast jetzt die ersten 5 Jahre prägen und jetzt die nächsten 5 Jahre oder die nächsten 4 Jahre würden wir die Chance gerne an jemand anderem geben, an einen anderen Trainer.
Mhm. So einen neuen Impuls geben, oder?
Mhm. Ja, ich denke, das kannst du besser sagen, ob sie das so machen oder nicht. Aber so Konstanz in Sachen Kader, ich denke, dort ist die Schweiz auch an einem Punkt, wo man halt muss sagen, bringt es, wenn wir konstant immer die gleichen Leute aufbieten?
Du meinst gerade, weil der Ambühl jetzt gerade die blaue Linie nicht annehmen konnte?
Nein, ich würde nie etwas gegen den Ambühl sagen. nein, aber ich weiss nicht, die Schweizer Nazi-Aufgebot, sind die wahnsinnig konstant? Oder hast du das Gefühl, dass hat es eigentlich sehr viel Rochade drin?
Nein, also besonders auf der Goalie-Position, ist schon angesprochen, sind es immer sehr, also es ist immer Genoni, Berra, wenn sie fit und gesund sind. Und danach eben ein Aschlimann, ein Nifeler. Aber da ist jetzt zum Beispiel auch relativ wenig Mut drum. Ich meine, das wäre jetzt gerade ein super Zeitpunkt. Fischer hat den Vertrag verlängert bekommen bis 26, bis an Time-WM. Das wäre jetzt der Moment, um zu sagen, okay, jetzt steht zwar der Wüterich im Goal, das ist nicht gegen Frankreich im Testspiel, ist das natürlich cool. Aber das wär jetzt mal ein Move, um zu sagen, hey, im 24, ich habe eh meinen Vertrag. Okay, und jetzt will ich einen Goalie aufbauen, der in seinem Verein, gut, Wüterich ist ein schlechtes Beispiel, dass diese Saison jetzt auch wieder verletzt war, aber einen Spieler aufbauen, einen jungen Spieler, und dann wirklich Spieler nicht mitnehmen, die man eigentlich erwartet, oder? Dass man quasi sagt, hey, also, wir nehmen den Genoni mit, wir nehmen jetzt, dieses Jahr will sich den Hughes anbieten, und wir nehmen den Hughes als 1 mit. Und den Genoni als 2. Hochoffiziell. Und klar sagen, weil dich haben wir am 26. Genoni wird am 26 auch wieder spielen, keine Frage.
Ja, ja.
Wenn er fit ist und kann. Aber muss er dann noch spielen?
Ja. Ich denke, für die Schweizer Nazi, was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man sich nicht allzu sehr verstift. Auch weil man hat doch eben ein paar wirklich heisse Eisen in der NHL. Und wenn man sich nachher zu sehr irgendwie, ja, aber der hat mal Nein gesagt und ist dann nicht gekommen und jetzt will ich ihn gar nicht mehr. Und überhaupt, also der hat ja noch nie zusammengespielt und so. Wenn du nachher siehst, die kommen an die WM, die sind einfach ja, die bringen einfach nochmal den Push rein. Andere WM, logischerweise dann auch an den Olympischen Spielen und so weiter, du kannst auch nicht einfach sagen, hey, die Schweizer Nazi setzt sich nur aus der Schweizer Liga zusammen. Von dem her, ich finde, du musst die Flexibilität haben im Goal, aber auch auf dem Feld. Und ich meine, ich denke, bis zu einem gewissen Grad hast du auf dem Feld. Wir haben, glaube noch nie jetzt irgendwie einem Josi oder einem Hischi Nein gesagt für die WM und so weiter, das sicher nicht. Aber ja, du musst das halt dann auch wirklich als Chance sehen, als positive Chance und nicht irgendwie so, ja, aber die sind völlig nicht eingespielt und irgendwie, wo ist die Konstanz und so weiter. Weil, sorry, aber die Spiele, die haben alle so eine Qualität. Die greifen die Mechanismen und wenn sie nicht greifen, dann machst du halt im zweiten Test gegen Frankreich, probierst du mal etwas anderes aus.
Und ich finde, du siehst eigentlich im Fußball, also wo du eine WM alle vier Jahre hast und vielleicht alle zwei Jahre ein Turnier, ein grosses, dort merkst du dann auch, also die Mannschaften, die wachsen eigentlich während dem Turnier zusammen. Mhm. Also das ist ja nicht irgendein langfristiger Plan, der dann dort ist, sondern das sind drei, vier Wochen.
Voll.
Ja. Ich habe auch bei gewissen Schweizer Spielern Pio Sutter immer angesprochen, aber jetzt auch einen Kura-Chef haben wir auch im gleichen Zug angesprochen. Das sind vielleicht nicht die, die vor allem offensiv die Linie anführen. Und quasi, also am Sutter seine Aufgabe bei der Canucks in der Milner-Bösser-Linie ist, dass er den Puck reinpalten muss. Ja. Er ist der, der den Puck nachgeht und ihn irgendwie probiert reinzupalten. Und ihn danach in zuspielt und danach als Röllestation fungiert. Aber er ist wieder der, der die krasse Idee muss haben und er ist wieder der, der den krassen Abschluss muss haben. Oder? Und das sind, haben wir halt schon auch, oder? Das sind vielleicht die zwei, drei Spieler. Aber ein Hischi, der fährt seine Linie alleine, oder? Yeah. Ein Meier, ein Fiala, die fahren ihre Linie alleine. Also yeah. das sind die letzten paar WM sind Kaliber dabei gewesen, wo ihre Top-Linie anführen.
Ja. Yeah. Jo. Es wird auch ein bisschen abhängig sein von den NHL-Playoffs, was da noch geht. Cool finde ich schon mal, dass der Hische fix zugesagt hat. Wie gesagt, auch Meier und Siegenthaler darf man erwarten. Das dürfte gesundheitlich anhauen.
Lian Pichsel natürlich.
Ja, das weiß ich nicht. Das ist auch so eine Thematik, wo ich nicht schlau wird daraus, ehrlich gesagt. Ich glaube, er ist noch sehr ein junger Spieler. Es hat schon einige Wechsel in seiner Karriere, sei es aus der Schweiz, dann irgendwie auf Schweden gegangen, dann hat er jetzt Anfang Saison AHL gespielt, ist dann wieder zurück auf Schweden gegangen.
Dann in Schweden gewechselt, auf Rögle.
Hat innerhalb von Schweden gewechselt?
Ja, ich glaube, er hat noch gewechselt. Ja.
Okay, Lechsand. Ja. Von dem her,
jetzt ist er bei Rögle.
Okay. Ich denke, er muss irgendwo ankommen. Sobald er ankommt, denke ich, dann nachher wird man das auch wieder neu evaluieren können. Ich vermute, er als junger Spieler, so, wenn du das jetzt einfach so rein plakativ aussen anschaust, wahrscheinlich braucht er die Konstanz zuerst mal und muss sich mal selber finden und den richtigen Headcoach finden.
Der Prospect Pool bei Dallas ist, glaube ich, auch relativ gross und gut. Yeah. Oder? Also, dass er in der Schweizer Wahrnehmung haben wir immer das Gefühl, das ist ihr Top-Prospect, weil er halt in der ersten Runde gezogen worden ist.
Yeah, yeah.
Aber wenn man dann nachher den Pool anschaut von Dallas, ist natürlich brutal, was er dort für Konkurrenz hat, oder?
Mm. Das ist so. Und auch also Prospect Pool und auch was vorne dran steht in der NHL, da hast du keinen, der in der Top 6 Verteidiger ist, wo du musst sagen, so, ja gut, da könntest du jetzt aber auch gerade so gut mal einem Jungen Chance geben. Mm. Sondern bei Dallas hast du halt einfach einen TANF geholt an der Trade Deadline und das ist quasi das Zünglein an der Waage für die Verteidigung. Das ist bei denen kein Top-Top-Verteidiger, aber das ist ein sehr guter Verteidiger, der bei ihnen einfach nur eine Rolle erfüllt, schon gefühlt siehst, wo jetzt einfach noch besser gefühlt ist.
So einen Jungen namens Joe Pavelski.
Ja, genau. Jo. Gut. Ich würde sagen, wir nehmen das Stichwort WM gerade und teasern so ein bisschen. Wir haben schon angesprochen, auch noch mit dem Steff zusammen, mit deinem Podcast-Kollegen, dass wir sicher mal bei euch im Podcast Trash Talk werden auf vorbeischauen werden, wenn es dann Richtung WM geht.
Wenn der Freddy auch kommt.
Ja, genau. Freddy.
Wenn der Freddy dabei ist. Ja.
Genau. Wir wollen Freddy sehen. da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Cool, wenn jetzt auch so, nach dem NHL vs. NLA, mit denen haben wir auch ein, zwei Mal gerne aufgenommen und so weiter. Cool, wenn wir da wieder so ein bisschen eine neue Podcast-Freundschaft finden. Und ich würde sagen, schön, wenn ihr bis dahin zugelassen habt. Es war sicher nicht ganz unkompliziert gewesen, zum Zuhören mit der ganzen Musik.
Das nimmt mich dann wunder, wie das Audio dann tönt.
Ja, ich hoffe, man kann es halbwegs hören.
Shoutout zu allen Hörerinnen und Hörern.
Genau, Shoutout, wenn ihr noch da sind. Ich würde sagen, merci vielmals fürs Zuhören. Viel Spass in den NHL Playoffs beim Verfolgen. Unser Ziel ist, dass ihr uns möglichst gleich wieder hört, in einer Woche, denke ich. Dann ist es dann losgegangen, alle Serien sind gestartet. Wir sind sehr gespannt. Merci vielmals.
Ja, merci, Manuel.
Danke euch.
Hat viel Spass gemacht. Wie gesagt, ich glaube, eine Wiederholung ist definitiv angebracht. Und ja, jetzt würde ich sagen, widmen wir uns auch noch ein bisschen dem Knaller Schweiz-Frankreich. Genießen den Match. Und merci noch am Caspi, der das Ganze hier ermöglicht hat. Das war eine coole Chance, um mal hier auch von der Pressetribüne oben einen Podcast aufzunehmen. Jo. Euch allen ein schönes Weekend noch. Macht's gut und bis bald.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen. Einen schönen Ciao, ciao.
Hey, I'm Mark Scheifele.
Hi, I'm Nathan MacKinnon.
Today we're going to learn about...
Pigeon.
Pigeon.
A pigeon is someone you don't respect, maybe a bit of a bench warmer.
I think what it derived from is kind of the lower end of a bird.
It's more of a friendly thing.
Pigeons don't do a whole lot. They're kind of just annoying.
Mostly just a fun way to jab at each other.
Best captain in the league, Mario Giordano. Pigeon.
Every guy in the entire NHL has been called a pigeon at least once. JVR.
Pigeon. Pigeon.
We just thought it was the funniest thing ever. I know he enjoyed it.
It could go from calling someone a pigeon to a pidge to a pidgey.
Someone on the team who uses pigeon a lot would be Nikita Zadorov. He thinks he's Nick Lidstrom, so calls everyone a pigeon.
If someone sees like a pigeon on the street, you know, you take a picture of it and send like our team Snapchat group and refer to one of the boys. I think that's always the good memory about talking about a pigeon.